Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Warum heute?
Ach, das wird einen eigenen Podcast benötigen, warum das heute so
okay.
Der Fall ist.
Okay, pass auf.
Aber ich sag dir ehrlich, ich bin heute sehr, wieder sehr erfreut über unseren Gast, weil ich richtig Bock drauf hab.
Okay, aber kann ich
und
kurz
eine
was sagen?
Eine sehr angenehme Stimme hat, muss ich jetzt schon sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das haben wir im Vorgespräch gemerkt. Aber kann ich kurz eine Sache loswerden?
Ja, sag.
Ich mach's jetzt so. Ich mache jetzt hier eine Umfrage quasi öffentlich. Ich fordere eine Folge von uns beiden alleine, wo wir besprechen, warum du immer sagst, müde wie immer.
Okay.
Ist okay?
Ja, gerne.
Machen wir das so?
Ja.
Alles klar, ist eingeloggt. Eingeloggt.
Sehr gut.
Okay.
Jetzt lassen wir einen Gast nicht so lange
ja,
warten.
Nee, wir haben einen Gast.
Alles gut.
So, und zwar ist heute hier Giuseppe.
Gute.
Mhm. Gute.
Aber... Wir haben direkt Klärungsbedarf. So. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch den Fehler schon in quasi der Instagram-Fragerunde gemacht. Aber ich versuche es selber so ein bisschen aufzulösen und du hilfst mir dabei und sagst, wie es wirklich ist. So.
Ich helfe dir.
Danke. Gastone ist die Band eigentlich.
Eigentlich, ja.
Aber wir haben jetzt gerade schon gemerkt im Vorgespräch, dass mittlerweile dich auch viele Leute Gastone
ja,
nennen.
Ja, seit Jahren nennen die Leute mich Gastone.
Okay.
Ja, ja, ja. Das ärgert auch teilweise die Band manchmal.
Aber, okay.
Aber es ist so, wie es ist, ja.
Okay, das heißt... So,
ich höre auf beide Namen. Ich höre auf Giuseppe, auf Gastone und ich höre sogar auf Giovanni. Das kommt auch öfter mal vor.
Ach so.
Also so ganz einfach.
Ist,
so,
ist die Verwechslung.
Die Verwechslung Giovanni, Giuseppe ist so ähnlich irgendwie.
Okay.
Für viele.
Aber ich muss auch sagen, es ist schon eine kleine Falle. Weil Gastone könnte ja auch ein Vorname sein.
Ja, weißt du, ist so? Ein Vorname, ja.
Genau.
Tatsächlich.
Ja, dann ja. Können wir direkt das hinterher klären. Wie kam es zu dem Namen der Band?
Ja. Ja.
Können wir klären.
Ja, gerne, bitte. Ja.
Also, das fing an, dass ich so eine rote Wespe hatte. Ja, und diese... Immer wenn ich mit dieser roten Wespe ankam, haben sie immer gesagt, ah, Herr Rossi kommt.
Signor Rossi, ne?
Signor Rossi.
Ja, ja, genau.
Genau.
Okay.
Und dann kam ein Schlagzeuger, Filiaro... Und dann meinte er, ey, geil, wenn du meine Band gründest, dann nenn die doch Gastone. Und dann sag ich, warum Gastone? Er sagt, das ist der Hund vom Signor Rossi.
Ach, na,
das ist eine geile Idee.
Okay.
Und dann, als es dann so weit war, dass ich die Band gegründet habe, habe ich gesagt, die Band heißt Gastone.
Stark, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ich auch nicht.
Ich
kenne den Signor Rossi
auf jeden Fall. Auf dem Schirm. Ja, ich hatte das auch damals nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja. Heutzutage kennt man es, glaube ich, fast gar nicht mehr.
Nee, ich glaube
Signor Rossi auf der Suche nach dem Glück, oder wie hieß es, ne?
Signor Rossi sucht das Glück, ja. Das
oder so, ja.
Die jungen Leute kennen das nicht mehr.
Boah, aber das ist stark.
Und der Hund hieß Gastone.
Genau. Das war ja eigentlich der Hund von seinem Chef gewesen, der aber trotzdem, trotzdem immer mit dem Signor Rossi unterwegs war.
Ja.
Warum das so ist, weiß ich auch nicht.
Das weiß keiner, glaube ich, aber okay, es wird noch
okay, stark.
Ja.
Okay, und so.
Dann haben wir das sogar auch geklärt direkt.
Sehr gut.
Also für dich ist es okay, wenn man so nennt. Für die Band nicht unbedingt, aber
ach, für
es macht es doch
mittlerweile
bekannter.
Auch. Ja, mittlerweile auch. Ist alles gut.
Aber es ist echt so, ne? Dass dich Leute mit dem
ja,
Namen ansprechen.
Ja, ganz viele. Ganz viele.
Ja. Auch wenn du alleine unterwegs bist, weil wir haben ja geguckt, du hast ja verschiedene Bandgrößen,
ja.
Ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, je nachdem, wofür. Und auch du bist ja aber auch ab und zu mal alleine unterwegs, oder?
Ja.
Ja gut, dann bist du alleine, Gastone. Ne? Das
genau.
Ist dann
ja, das kam irgendwann.
Ist schon verwirrend auch.
Ja, es ist verwirrend. Das ist mega verwirrend. Aber ja, irgendwann haben die Leute mich einfach Gastone genannt. Es wird mir dann irgendwann auch zu anstrengend, den immer zu korrigieren. Und dann habe ich gesagt, ja komm, nenn mich Gastone, ist egal.
Ist okay.
Ist
der
okay.
Hund von Signor Rossi.
Für dich bin ich wieder am Gastone.
Ja, genau.
Okay. Ja, aber man kann aber da schon dazu sagen, dass der Name mir auch mittlerweile ziemlich bekannt ist.
Also, ja, klar.
Ja, finde ich schon.
Ja, schon.
Ja, also ich sehe das ja immer nur aus meiner Sicht, sehe ich das immer nur. Keine Ahnung, wie bekannt das dann ist am Ende. Keine Ahnung.
Ja, schon, würde ich sagen. Also kannst du dir von uns sagen lassen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gut.
Sonst wärst du nicht hier heute Abend.
Das stimmt vielleicht.
Okay, haben wir das geklärt.
Diese, ja, du können wir die, aber direkt machen wir doch einfach mal mit der Band weiter, weil ja, die gibt es schon richtig lange, gell?
Mhm, 20 Jahre jetzt.
Boah, 20 Jahre. Mhm. Einfach, wir haben 2026, also 2006.
Ja.
Zur WM.
Ja, ungefähr, genau.
Ja. Okay, aber Musik machst du schon länger?
Ja, klar, Musik machst du schon viel länger.
Okay. Ich finde schon, wir sollten mal, um mal so ganz am Anfang einzusteigen, mal so. Wäre so, so eine ganz blöde Frage, wie bist du zur Musik gekommen? Oder was hat dich dazu getrieben, Musik zu machen?
Ja, ich habe Musik gehört als Teenager und als Kind viel.
Mhm.
Und mein Vater war Taxifahrer in Frankfurt. Und er kam irgendwann und hat mir Tickets für die Musikmesse gegeben. Der hat immer so Tickets für Messen bekommen.
Mhm.
Und er sagte, komm, das ist bestimmt interessant, geh doch mal hin. Da war ich so 13, 14 und hab gerade so angefangen, Gitarre zu spielen, aber halt so ein bisschen, so wie man halt als Jugendlicher ein Instrument lernt. So.
Ja.
Aber dann war ich auf dieser Musikmesse hier in Frankfurt und danach war ich geflecht und wollte unbedingt so werden wie diese ganzen Rockmusiker. Und, so.
Mhm.
Und das war so, das, ich würde sagen, das war so der Start, wo ich wusste, okay, das ist so mein Ding irgendwie, glaube ich. Und dann habe ich auch schon die erste Band gegründet, so mit 14.
Also direkt in die Vollen.
Ja, ja. Also hatten eigentlich schon die Band gegründet, bevor wir überhaupt ein Instrument spielen konnten.
Auch gut.
Wir hatten so gesagt, okay, wer spielt was? Und bei mir war halt, ich hatte so eine Akustikgitarre von meinem Opa bekommen gehabt. Und dann habe ich halt Gitarre gespielt und dann halt Schlagzeug gespielt. Ich glaube, die Band gab es nicht lange, aber das war der Einstieg halt. Und bis heute ist das meine große Liebe, Musik.
Okay, das heißt, du bist quasi über so ein, wie soll ich sagen, Hobby ist schon falsch.
Nee, das hört sich ja schon direkt anders an. Das war ja die so wie eine Erleuchtung.
Ja, voll.
Ja, es war so, so in der Zeit sucht man ja irgendwie, jeder versucht sich selber zu finden.
Und 13 hast du gesagt, warst
du? Ja, so 13, ja. 14
okay.
Ungefähr.
Ja, ja, ja.
Und da hatte ich so das Gefühl gehabt, ey, das ist so das, was ich so will. Man probiert mal aus, man geht zum Sport, man macht das, man jenes.
Ja.
Ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber da hatte ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ey, ich glaube, das ist das, was ich, wo ich mich in Zukunft sehe, so als Erwachsener irgendwann. Das ist das, was ich so machen will.
Okay, aber ganz kurz als Frage, so, ich meine, ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Musik-Background, aber war das, also, du sagst, das, ich sehe mich da, das ist, was ich machen will. Also hast du dich irgendwie, keine Ahnung, schon auf großen Bühnen gesehen oder hast du gesagt, ich, also in welche Richtung hast du gesagt, das ist das, was ich machen will? Will ich nur Gitarrist Bühnen. Sein?
Ja, genau. Da habe ich okay. Noch nicht gesungen. Singen kam ja erst viel, viel später.
Okay.
Ich habe erstmal nur dieses Gitarrending gehabt und diese Lebensart, die hat mich geflasht.
Ja.
Und ich wusste so, also das habe ich schon immer gespürt gehabt, dass ich jetzt nicht irgend so ein einen Beruf erlernen will oder so oder irgend so einen Job machen will, das hat mich immer, das war schon klar mit 14, ich will Musik machen, das hat keiner ernst genommen natürlich.
Ja.
Ja, gut, und ich habe dann meinen Eltern zuliebe habe ich Schreiner gelernt und habe das auch durchgezogen, aber okay. Dann direkt nach der Ausbildung direkt Musik gemacht, bis heute.
Aber
also hast du nie als Schreiner gearbeitet?
Nee, nach der Ausbildung direkt aufgehört.
Kann man ihm auch einfach vorwerfen, ne?
Nö.
Ausbildung durchgezogen? Oder?
Genau.
Ja, Ausbildung habe ich durchgezogen, auf jeden Fall.
Könntest also theoretisch auch einen Tisch bauen?
Ich weiß nicht, ob ich es heute noch könnte, aber...
Ja, gut. Okay,
ja, ich baue schon immer wieder mal was und so, aber...
Ja, ich glaube, da müssen wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt da so ein paar Fragen noch.
Ja?
Ja, ja, zum Thema Bauen auf jeden Fall.
Zum Thema Bauen?
Ja, ja. zum Schreiner.
Tische bauen.
Dann gehst du da die Joints bauen.
Nee, nee.
Wer weiß, wo die Reise doch hingeht heute.
Wer weiß, genau.
Aber ich habe, also wenn du mit 13, gut, dann hast du wahrscheinlich wahrscheinlich auch eine andere Motivation gehabt, die Gitarre dann zu lernen.
Ja.
Ne, dann war das von Geplänkel und zu sagen, wie ein 13-Jähriger halt lernt. Es vergeht ja noch ein bisschen Zeit. Gut, mit wann macht man Ausbildung? 15, 16?
Mit 19 habe ich die Ausbildung
gemacht. Mit 19, also schon noch mal doch ein bisschen länger.
Ja, genau. Ich habe noch die Schule gemacht, aber ich auf jeden Fall Feuer und Flamme Gitarre war. Ich bin morgens aufgestanden, vor der Schule gespielt, nach der Schule direkt gespielt, bis in die Nacht gespielt und dann kurz ins Bett, wieder aufgestanden, wieder gespielt. Das ging den ganzen Tag, habe ich Gitarre gespielt. Dann die Schule beendet. Ich habe nochmal versucht, ein Fachabitur zu machen. Aber habe gemerkt, ey, Schule ist nichts für mich. Das heißt, nach der 11. habe ich aufgehört. Und dann habe ich Schreiner gelernt.
Okay, krass. Weil ich mag das ja immer, wenn jemand was findet, was ihn wirklich, wirklich von innen motiviert. Und dann im jungen Alter, wenn man sagt, okay, ich dümpel jetzt nicht rum, sondern ich habe wirklich was gefunden. Ich meine, ich kenne es vom Steve, das war auch die Musik. Das war halt dann ein bisschen später schon auch. Und immer auch mit Arbeiten und alles nebendran und so. Aber ich finde es halt immer, und wir haben ja schon einige Gäste hier gehabt, die halt wirklich diese Berufung gefunden haben. Und wenn man das dann verfolgt und dann irgendwann auch sagt, okay, pass auf, ich will das wirklich machen und dann wirklich alles reinhängt. Ja. Und dann, okay, dann 19 Ausbildung gemacht, aber hast immer nebenher schon Musik gemacht? Hast du auch schon Auftritte gemacht oder geschrieben, Lieder?
Ja,
oder?
Ich hatte so kleine Auftritte natürlich gehabt und immer geschrieben. Hatte mich dann für so eine Musikhochschule beworben, so eine Gitarrenakademie oder so. Und bin dann nach der Ausbildung in diese Gitarrenakademie gegangen. Aber auch da, so dieses Schule-Ding, das ist nichts für mich. Und auch Gitarre lernen, so in so einer, als Ausbildung, das war auch nichts für mich. Mhm. Ich sollte dann irgendwie üben, so Tonleitern üben. Und irgendwie bin ich dann immer dazu gekommen, so aus diesen Tonleitern irgendwelche Melodien, und dann habe ich am Ende Songs geschrieben immer, anstatt zu üben. Und das Ding habe ich dann auch nach einem Jahr abgebrochen und habe aber so einen geilen Musiker kennengelernt, den Billy Earl Allen. Damals hat er sich Futz Love You genannt, so ein alter Straßenmusiker gewesen. Mhm. Der ist mittlerweile 84 geworden und der hat mich damals dann so mit 19 schon so in dieser Ausbildungszeit hat er mich immer mitgeschleppt. Also für alle
auf die Straße quasi,
auf die Straße, kleine Cafés, Restaurants, ja. Immer so kleine Gigs halt. Und immer wenn wir kein Geld hatten, habe ich ihn angerufen und gesagt, ey, wie sieht's aus? Ich habe gerade kein Geld. Und er auch, ja komm, let's hit the street. Und dann sind wir halt los, geil. Bergerstraße oder Fressgasse.
Ja.
Und wir haben immer nur genau so lange gespielt, wie wir, bis wir so das Geld hatten, was wir gebraucht haben. Wir haben immer gesagt, komm, so, was brauchst du? 30 Euro, ja komm, 30 Euro. Dann haben wir gespielt, zack, 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 bis das Geld zusammen war, eine Stunde. Und dann aber auch wieder aufgehört. Und
was habt ihr denn gespielt? Cover-Songs oder?
Ja, Songs vom Fuß. Ich habe ja nur Gitarre gespielt, er hat gesungen.
Ach so, okay.
Genau, und da kamen mega viele Auftritte rein dadurch.
Dadurch?
Genau. Irgendwann mal stand so ein Typ vor uns, so ein, mit so einer Harley, so einem Pferdeschwanz. Und dann so ein Ami halt, und dann meinte er, I'm the Marlboro Man. Ich sag, hey, Marlboro Man, wie der Marlboro Man? Da war das halt irgendein Marlboro Man gewesen von irgendeiner Werbung, so ein Cowboy.
Ja.
Und der war Chef von so einer Werbeagentur, die Marlboro macht.
Okay.
Und der wollte zum Beispiel, dass wir jeden Freitag für seine Angestellten spielen, so zum Essen, wenn die dann ins Wochenende gehen. Dann standen wir da jeden Freitag bei dem in der Agentur und haben da gespielt. Und so kamen halt irgendwelche Gigs dann rein. Und
geil.
Es hat auch Spaß gemacht. Ich habe das genossen. Es war die größte Freiheit, die ich bis dahin hatte. Und in dem Alter war das geil gewesen. Also ich habe in den Tag gelebt. Ich bin zwar aus allen möglichen Wohnungen geflogen, weil ich die Miete nicht zahlen konnte. Aber es war immer so.
Ein richtiger Musiker.
Es hat immer so gereicht, so für einen Joint und für was zu essen.
Stark. Ich versuche es wirklich bildlich vorzustellen. Aber ich finde auch diese Komponente mit diesem Straßenmusiker-Ding halt sehr, sehr geil, weil du sagst gerade so, okay, wir haben halt geguckt, was passiert. Man kann da ja offensichtlich Geld verdienen auf der Straße.
Ja, man kann Geld verdienen. Es ist jetzt nicht so, dass mir das Spaß
macht.
Man wird nicht reich und mir hat es auch nicht wirklich viel Spaß gemacht.
Aber es kamen ja Auftritte rein.
Dadurch. Es kamen Auftritte rein.
Dafür und das finde ich schon krass. So,
dafür war es gut, es kam Auftritte rein, aber es war immer dieses Gefühl, man geht den Leuten ein bisschen auf den Sack.
Auf der Straße meinst du?
Ja, genau, okay. Weil es ist ja so, dass du die kommen ja nicht zu dir und wollen deine Musik hören, sondern du gehst zu denen.
Ja, du bist halt
und,
da.
Und terrorisierst die mit deiner Musik. So. Und das war schon immer unangenehm. Ich kann mich erinnern, dass so einmal eine Verwandte von mir vorbeigelaufen ist.
Ja.
Und die hat dann so gesagt, ja, ich wusste gar nicht, dass das so schlecht bei dir läuft. Soll ich dir ein bisschen Geld geben und so. Wow. Die hat gedacht, wir betteln halt irgendwie. Mhm. Das war schon immer unangenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das gerne gemacht habe, auf der Straße zu spielen, aber zu dem Zeitpunkt war es so, das Geld ging schnell rein, weißt du, und eine Stunde, babam, und dann hat man seine 30, 40, 50 Euro gehabt. Manchmal in Wiesbaden haben wir in einer Stunde 200 Euro gemacht.
Wow.
Okay. Aber es ist auch schon ein bisschen so, aber auch so ein bisschen Schule, oder? Also, dass man sagt, okay, dass du nämlich auch diese Hemmung oder so, was du gerade beschrieben hast, ja, sagst, okay, egal, ich zieh es trotzdem durch. Weil es ist immer so ein Ding. So, ne, wenn man die Leute anspricht, ich meine, ich habe dir manchmal geholfen, so Flyer verteilen oder so für Partys oder keine Ahnung, wir haben mal so einen Job gemacht mit Promo im Supermarkt für Hunde und Katzenfutter oder so, wo du die Leute ansprechen musst, und ja, das ist genau das Ding, nämlich so, ich will niemand auf den Keks gehen, aber ja, du musst halt, das irgendwie dann gerade so dein Job,
ja,
aber trotzdem hat mir das im Nachhinein auch so ein bisschen was gebracht, um zu sagen, okay, pass auf, ich kann mich selber so ein bisschen einordnen, ich habe mich selber überwunden, um sowas zu machen, und vielleicht später dann auch für Auftritte vor Leuten oder sowas, dass man so ein bisschen in die Richtung geht. Ich finde es auch, also auch das, rein dieses Bild, weil ich finde nämlich jetzt schon so dieses von dir, das Bild von diesem Musiker, der wirklich von ganz unten, und das jetzt nicht zu sagen, unten meine ich jetzt nicht hier so am Existenzminimum oder sowas, wo du gesagt hast, okay, mit den Wohnungen, aber das geht schon, wo man sagt, okay, ich habe mich dann immer weiterentwickelt und weiter nach oben, und ich habe das alles mitgemacht, das finde ich schon auf jeden Fall eine geile Story, weil da steckt halt einfach viel mehr dahinter, ne? Und das wäre auch so eine Frage für mich, wenn du, vielleicht springe ich da ein bisschen, da müsste mich nicht wieder einfangen, aber wenn du sagst, okay, ich habe dann Musik gemacht und auch geschrieben und so, weil ich kenne jetzt vom Steve oder auch von anderen, okay, viele sitzen halt am Rechner und machen Beats oder sowas, wenn man jetzt hier so aus dem Hip-Hop-Bereich oder sowas ist und so, aber mit Gitarren und Melodie und da was zu schreiben, das stelle ich mir auf jeden Fall, vor allem, weil es ja auch schon so viel Musik gibt, dann schon mal noch eine Nummer schwieriger vor. Und wie gestaltet sich dieser Prozess? Also wie ist es, wenn man sagt, okay, ich setze mich hin und mache jetzt ein Lied. Schreibst du dann wirklich so Noten auf? Oder nee, hast du es irgendwie im Kopf?
Ich kann Noten so gerade so lesen, wie so ein Erstklässler, der so die ersten Buchstaben liest. Ja. Nee, ich setze mich hin, ich spiele auf der Gitarre. Also es ist immer unterschiedlich, wie ich einen Song schreibe, aber zumindest früher, als ich noch gar keinen Computer hatte, saß ich mit der Gitarre da und habe einfach rumgespielt so, und dann, oh, das klingt aber cool.
Ja.
Und dann hat man so das so ausgecheckt und den nächsten Ton oder den nächsten Akkord gesucht, und dann Melodien hatte ich schon immer so im Kopf einfach. Ich kann mich erinnern als Kind, dass ich immer Melodien im Kopf hatte. Also ich habe immer irgendeine Scheiße gesungen so in meinem Kopf.
Mhm.
Und das habe ich dann mit der Gitarre gemacht, und es kam immer schnell so Ansätze von Melodien habe ich immer sofort da, und dann Text habe ich mich immer ein bisschen gequält, aber mit ein bisschen Fleiß kommt man dann auch gut durch. Und mehr brauche ich nicht. Ich brauche eine Gitarre und einen Zettel und einen Stift und keinen Song schreiben.
Ja. Okay, das heißt,
das
aber
gefällt mir. Ich würde eine Frage, bevor du die stellst.
Ja, so.
Wie hast du dir das dann behalten? Also wenn du dir sagst, so, geil, ich habe jetzt eine Melodie, war die dann in deinem Kopf und du wusstest, wie du die spielst, und dann war
ich habe sie auch öfter mal wieder vergessen.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Weil wenn du jetzt die Noten aufschreiben würdest, dann hättest du gesagt, okay, die könnte jetzt auch jemand anderes abspielen oder
kann
ich?
Das ja nicht.
Nee, aber du hast sie dir dann behalten und hast gesagt, das ist so. Das
also ich hatte dann natürlich mir irgendwelche Dinger geholt so zum Aufnehmen, selbst wenn es nur so ein Diktiergerät war damals, einfach so eine Kassette, und habe es dann da aufgenommen.
Mhm.
Heute ist es das Handy, also meine Sprachmemos oder wie das da heißt, die sind voll mit irgendwelchen Songideen, weil ich dann, und dann singe ich das schnell ein, damit ich es nicht vergesse.
Okay.
Aber klar, ich habe voll viele Sachen auch wieder vergessen.
Ja.
Viele Sachen, die ich geil fand, so, ich dachte so, oh, geile Melodie, und dann war sie weg gewesen.
Ich muss ganz kurz, wirklich Mini-Exkurs, ich habe letztens ein Video gesehen, da gab es ein Keyboard, wo du Töne spielen kannst, und der hatte nebendran so einen kleinen Drucker drin. Und das sieht aus wie so ein Taschenrechner, der quasi, wenn du rechnest, dir Quittungen ausdruckst.
Aha.
Und das Keyboard druckt dir Notenlinien. Völlig geisteskrank.
Ja,
Also, okay. Dass sowas überhaupt gibt. Ja, dachte ich mir, okay, wow.
Hat auch krass. Was, aber wenn es sie dann nicht lesen kann.
Nein,
wenn
genau.
Nicht lesen kannst,
dann genau, dann ist auch scheißegal. So, aber ja, krass. Also, okay, du hast also Sachen gespielt.
Ja.
In der Hoffnung, dass du sie merkst.
Ja, irgendwann, dann, du wirst ja dann ja, schlauer. Das ist ja unser genau. Vorteil, dass wir irgendwann mit der Zeit lernen und wissen, ja. Okay, beim letzten Mal habe ich es vergessen, ich brauche irgendwas zum Aufnehmen.
Ja.
Und in der Zeit gab es dann so die ersten Aufnahmegeräte. So, ich kann mich erinnern, ich hatte so einen Roland oder, Tascam.
Mhm.
Ich glaube, von Tascam so ein Vierspur.
Mhm.
Gerät, so, wo du halt deine Gitarre reinsteckst und kannst du so 4 Spuren aufnehmen.
Mhm.
Das habe ich mir dann direkt gekauft und habe dann da immer alles eingespielt.
Kassette und das rein. Quasi so aufgenommen, auf Kassette. Ja, genau. Dann. Ja.
Okay, und dann konntest du es auch wieder nachspielen, wenn du es gehört hast. Und
genau, ich habe dann da aufgenommen, richtig so. Also so wie du heute am Computer aufnimmst, habe ich dann da mit diesen 4 Spuren
ja.
Aufgenommen und dann versucht, so Demos zu machen halt.
Ja, klar.
Aber das hat
aber ich muss ganz kurz nochmal zurückkommen, weil das mich gerade krass geflasht hat, dieses, dass ihr Auftritte, ich sag mal, generiert habt durch Straßenauftritte.
Ja.
Also mal abgesehen von dem Rocker mit Pferdeschwanz, der zu euch kam.
Ja, ja.
Das heißt, es kamen wirklich Leute auf der Straße zu euch, die gesagt haben, ey, guck mal, das klingt geil.
Genau.
Ich werfe euch einen Euro hier in die Gitarrenbox, ja. Aber ich will euch auch buchen.
Ja, genau. Das kam sehr oft vor. Also zum Beispiel haben wir regelmäßig jede Woche im Holbein-Restaurant gespielt, weil
ja.
Dieser Besitzer irgendwie da zufällig an der Fresskasse vorbeigelaufen ist und meinte, ey geil, kommt doch mal bei mir im Restaurant spielen. Und dann haben wir jeden Donnerstag oder so im Holbein-Restaurant gespielt.
Ja, schon. Straßenbomo halt.
Ja.
Geil.
Ja, Straßenbomo. Ja.
Geil.
Absolut.
Ja, das ist so wie Bewerbung.
Ja, also, ja, Musik. Und dann kam, so kommt dann halt ein gebuchter Gig zustande, ja. Quasi.
Ja, ja, genau. Und dann hatten wir geil. Irgendwann, hatte ich mal so, ich glaube, wir hatten in der besten Zeit, hatte ich so 4-5 Gigs in der Woche fest gehabt einfach.
Fest?
Genau. Einfach so jede Woche einmal da gespielt, dann da gespielt, dann da ja, gespielt. Ja. Überall gab es nur wenig Geld, aber...
Bei 5 für die Woche
halt,
okay.
Du konntest damit rechnen und zumindest. Du wusstest, okay, gut, ich habe jetzt viel Geld verdient, habe ich da in der Zeit ja nie. Also, aber ich wusste, okay, und es kamen auch Leute dann für Gitarrenunterricht und so. Ich würde gerne Gitarre lernen.
Und auf der Straße?
Ja, genau. Und da habe ich gesagt, okay, können wir machen.
Geil.
Und dann habe ich so Gitarrenunterricht gegeben. Aber es war ein Hustle halt, immer am Hustlen gewesen.
Okay, aber man kann zusammenfassen, eigentlich warst du ja, aber also je nachdem, wie man es einordnen will, aber warst du ja ab dem Punkt eigentlich professioneller Musiker, weil es kam
Geld rein.
Geld rein, plus es kamen Anfragen für Auftritte, sag ich jetzt mal rein, und
ja.
Sogar für Gitarrenunterricht.
Ja.
Also ging der Plan auf eigentlich, von
ja,
Anfang an.
Ich konnte zumindest meine Eltern mal ein bisschen so beruhigen und ja. Sagen, ich verdiene ein bisschen Geld und so.
Stadtschreiner.
Stadtschreiner, ja. Ja, für die war das natürlich großes Drama immer. Aber das hat dann irgendwie geklappt. So. Das war eine geile Zeit, weil ich hatte super viel Freiheiten gehabt.
Ja.
Bin aufgestanden, wann ich wollte. So. Und Geld hat irgendwie so gereicht. Halt.
Ja.
Weil jetzt, man macht da keine großen Sprünge und so, aber es hat irgendwie gereicht, um Spaß zu haben.
Ich find, das ja, und vor allem das zu machen, was du halt eigentlich willst. Ne?
Ja, voll.
Ja, ich finde es aber trotzdem nochmal bemerkenswert, weil das ist nämlich sowas, diese Einstellung ist sowas, was heute so ein bisschen abgeht. Ne?
Mhm.
Dieses, ich mache das, was mir Bock macht, auch wenn ich jetzt nicht, weil gefühlt ist es so, heute musst du immer übertrieben erfolgreich sein. Weißt du, was ich meine? Du musst der Fußballprofi
halt.
Sein, ja, ja. Du musst der Supermusiker sein, der Streamer, der Zocker, der keine Ahnung was. Und wenn dann einer sagt, nö, ich hab mein Geld verdient, was mir gereicht hat, aber dafür konnte ich das machen, was mir Spaß macht.
Ja.
Das ist so, diese Einstellung finde ich, ja, es fehlt mir ein bisschen. So, klar, da muss man auch vielleicht so ein bisschen der Typ dafür sein, ist auch nicht für jeden was, aber ich finde auch, dass man nicht immer so durch diesen gesellschaftlichen Druck immer so gleich so dieses Nonplusultra sein muss. Weil ich finde, dieser Druck, der auch auf die Kids, auf den Kids lastet heutzutage, und du sagst, okay, die sehen das immer alles, wie toll die alle und was für Autos und was weiß ich was, Alter, und da muss alles immer in diese Richtung gehen.
Voll, also ich weiß selber nicht, da gab es ja kein Social Media zu der Zeit und so. Ja. Und heute machst du dieses Social Media auf und dann siehst du so, wie viele Leute es gibt die, und wie gut die sind. Und ich weiß nicht, ob ich das heute den Mut gehabt hätte.
Hätte dich
damals beeinflusst? Ja, es hätte mich bestimmt beeinflusst. Ja. Ich hätte gesagt, ich bin viel zu schlecht. Guck mal, wie der spielt, guck mal, wie der singt, guck mal, wie der, was soll ich da? Ich mach lieber Schreiner. Aber damals gab es nicht so diese Konkurrenz, so wie heute. Mhm. Zumindest nicht so offensichtlich.
Ja, man hatte so den Platz, seinen Weg zu gehen. Ne?
Ja,
so,
genau.
Ohne sich diese ganzen Vergleiche und sich immer irgendwie einordnen zu müssen und zu sagen, ja, ich finde es auch immer so ein Ding, weil du kriegst so direkt den Wind aus den Segeln genommen. Ja. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Weil dann die Klicks, die Likes oder was auch immer dann definieren, wer wie gut ist. Und manchmal mag es sein, dass der eine vielleicht besser Gitarre spielt oder der eine vielleicht ein bisschen besser singt, aber vielleicht hat deine Musik einfach mehr Seele oder so und dann, die Leute brauchen das, weißt du, aber das wird dir schon direkt genommen, weil das ist das, was funktioniert und das musst du jetzt machen und dann kommen die Leute so in die Richtung, weißt du, und ich finde es, dann bin ich froh, dass es dieses Social Media nicht gab und ich meine, ganz ehrlich, man hat ja auch immer so Vorteile davon, sag ich mal, profitieren wir hier und da auch, aber ich finde, das hat so eine ganz kranke Richtung genommen, was diese Entwicklung angeht, ja, und ich meine, vielleicht können wir in unserem Alter ein bisschen besser jetzt damit umgehen, aber gerade für die Jungen und für die Kids ist das, man merkt es immer wieder, was das für ein Druck erzeugt, dass man darf keine Fehler mehr machen, auch so, weißt du, gefühlt, und man, diese Entwicklung wird einem dann praktisch genommen, weil dann das, was du gerade sagst, du hättest dann vielleicht von vorher schon gesagt, nee, mach ich nicht, weil der ist vielleicht besser, so, aber ich meine, dann hätte das alles, was du gemacht hast, gefehlt. Und ganz ehrlich, das darf ja nicht fehlen, weil das hat ja auch seine Daseinsberechtigung.
Absolut, ja. Heutzutage ist natürlich alles so auf Perfektionismus aus und alle...
Oberflächlich zumindest.
Ja, zumindest oberflächlich, aber alle, also du siehst ja auch, wie viele von denen auf Social Media gibt, die dann dir erzählen, wie das Leben sein muss und hier und du musst irgendwie, meine Daily Routine und so Geschichten, wo die morgens um 5 schon aufstehen und zeigen, wie toll sie sind, was für super Menschen sie sind. Das ist, ja, das kannst du ja nicht auf Dauer durchziehen, so.
Ne, erstens das, vor allem finde ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich vorbildlich, weil das, was die Menschen vielleicht machen für sich und was für die funktioniert, funktioniert nicht gleich automatisch für alle. So, und dann ist es so, dann versuchst du es vielleicht einmal oder zweimal, dann merkst du, ich kann es nicht, also bin ich ein Verlierer und hab verloren und kann es nicht und bin ein schlechter Mensch, so mal, um das zuzuspitzen, ja. Und das ist ja völliger Quatsch, ja. Ich finde, da muss jeder die Chance haben, sich selber da irgendwie seinen Platz zu finden, ja.
Ja, ich glaube, diese Social Media Geschichten, die machen einiges auch kaputt, ja, auf jeden Fall. Also es ermöglicht natürlich für viele, sich selbst zu vermarkten und ist auch toll. Und bestimmt ganz viele Leute, die ohne Social Media nie da wären, wo sie jetzt sind und so.
Ja, ich würde fast sagen,
aber heute ich finde auch, es macht halt auch vieles kaputt so.
Ja, ich finde gerade dieses Organische, was bei dir jetzt halt gerade jetzt schon rauskommt, ist halt, ne, wie das gewachsen ist, wie du deinen Weg gegangen bist und so. Diese Chance gibt's gar nicht mehr, weil du musst halt eigentlich gleich von 0 auf 100 sein, ne? Wenn du, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Kanal und sagst, du möchtest jetzt Gitarre spielen oder singen. Und dann machst du deine ersten 2, 3 Videos da rein, wie das halt noch nicht rund läuft, weil du sagst, ich bin jetzt auf dem Weg und dann kommen so die ersten Kommentare, die draufhauen, wo keiner noch eine Gitarre in der Hand gehabt hat, wahrscheinlich, und erzählen dir, wie scheiße du bist. So, dann, wie lange machst du das? Was bist denn du für ein Typ? Um das dann wirklich durchzuziehen. Manche ziehen das dann vielleicht trotzdem durch oder so und manche haben halt dann direkt von irgendwelchen Menschen, die sie gar nicht kennen, einfach hier das Stoppzeichen und dann sagen die, okay, ich halte hier an und das war's für mich. Und das finde ich halt...
Ja, das hatten wir damals auch gehabt. Ich hatte natürlich auch Leute gehabt in der Familie oder Freunde, die gesagt haben, hör auf, jetzt hast du mal mit der Gitarre da. Meine technische Familie, du sagst, geh arbeiten, was willst du Gitarre spielen? du Idiot und so. Aber die kennst du ja dann und dann schaltest du aus und denkst du dir, ach komm, scheiß auf die und so, ich zieh das durch.
Genau.
Aber klar, auf Social Media, wenn dann so dann demotiviert wirst, das hemmt natürlich.
Und ich würde sagen,
du brauchst ganz ehrlich, es ja auch noch.
Ich würde sagen, also korrigiert mich, ich
auf
hoffe
jeden Fall.
Es. Ja, ich hoffe, es hören Leute hier zu, die mich vielleicht eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass es heutzutage ich will nicht sagen niemanden oder keinen mehr gibt, aber dass es, also lass uns vorstellen, dass es jemanden gibt wie dich heute, der sagt, ich habe Bock Musik zu machen, ich lerne Gitarre und stell mich auf die Straße, auf die Freskas, Bergerstraße, Zeil, egal wohin und fang erstmal damit an, ohne Handy, also ohne selber filmen,
ja,
sondern einfach, ich fange erstmal an und guck,
ja,
was passiert, was im Gitarrenkoffer liegt am Ende an Geld. Ja. Es gibt bestimmt Leute, die dann eine Kamera aufstellen, dann schon planen, wie das, was da jetzt performt wird, dann auf TikTok und so, bla, weiter geteilt wird und so. Aber mein Gedanke ist gerade so ein bisschen dieses, dieser pure Anfang, was du gesagt hast, weißt du, dass du sagst so, wir haben das einfach gemacht und wir haben das, oder wir haben gewartet, bis das reinkam, was wir wollten an dem Tag. Ja. Als, keine Ahnung, jetzt.
Gut, man muss es nochmal vergleichen. Es gab kein Social Media. Und
ja, ja, klar, so, natürlich.
Aber auf der, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf der Zeile auch schon einen Jungen gesehen, der hat da Geige gespielt und so. Also es gibt es schon, glaube ich, auch, ja, ja, noch. So. Aber ich glaube tatsächlich, dass es heutzutage wirklich. Ja, ich will jetzt. Ja, ich übertreibe es jetzt aber, dass es fast zweitrangig ist, letztendlich, was du machst. Wenn das dann halt irgendwie funktioniert im Internet, dann ist es gut. Ne? Aber dieses von dir aus, was du machen willst,
ja,
dass das dann angenommen wird. Ne? Wir haben gesagt, klar, du brauchst es heutzutage, um irgendwie Reichweite zu machen, um dass du bekannter wirst und alles, wie Vor- und Nachteile. Ne? Aber du hast trotzdem diese du hast praktisch, wie soll ich sagen, du wirst gemessen an etwas, was mit der Sache selber gar nichts zu tun hat.
Genau.
Meiner Meinung nach.
Ja.
Weil, ja. Ne? So. Aber er hat gerade gesagt, er weiß nicht, ob er das weitergemacht hat, wenn es damals schon so Social Media gegeben hätte und er gesehen hätte, wie viele Leute das mögen oder nicht mögen. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wie hätte das denn für dich dann Einfluss genommen? Weil, ihr habt auch damals Musik gemacht.
Ja.
So, und habt auch euer Ding gemacht. Wenn das damals, weil damals gab es ja auch nicht Social Media in dem Sinne. Gab, glaube ich, ein bisschen YouTube oder so, aber wenn du dann halt jeden Tag alle paar Sekunden, wenn du wischst, gesehen hättest, boah, der kann krass rappen, der kann krasse Beats machen, wie hätte dich das beeinflusst?
Boah. Gute Frage. In welcher Form beeinflusst, meinst du? Mal so,
ja, hättest du in dem Umfang weitergemacht? Also, ich meine.
Ich sag dir ehrlich, ich kann es nicht sagen. Kann ich dir nicht beantworten.
Ja, okay.
Nee, weil ich habe einfach, also. Ich glaube, da sind wir uns ähnlich, Giuseppe und ich. Ich wollte auch mit 16, 17, habe ich irgendwie angefangen, Beats zu machen und wollte einfach Musik machen. Also, Rap so, ne? Also, ich habe Rap-Beats gemacht und wollte Rap-Texte schreiben und das hat zum Glück irgendwann für einen gewissen Zeitraum funktioniert so. Aber ich kann nicht beantworten. Okay. Ehrlich nicht, weil...
Ja, weil wir haben gerade kurz drüber gesprochen, was das für ein Druck auf die Jugend auf
mittlerweile, meinst
mittlerweile
du,
ja, ist, um irgendwie das durchzuziehen, wovon man träumt und was man macht. Weil es dann doch immer
ein Teil ist. Ich mach's kurz andersrum. Bei uns war es ja, der Vorteil war ja dann, als wir was veröffentlicht haben, wir hatten ja dieses Social-Media-Ding nicht. Ne? Also es war so, okay, ich meine, ein dummes Beispiel, du machst 1000 CDs und die werden verkauft.
Mhm.
Das heißt, 1000 Leute haben die CD gekauft.
Mhm.
Dann sagst du dir, okay, cool. Haben wir gemacht. Und geschafft.
Genau, was ich so gemeint hatte vorhin, weil das ist, dass du so dann auf einmal siehst, krass, da ist einer, der macht nochmal tausendmal krassere Beats als ich.
Ja, ja.
Und der andere singt tausendmal geiler und der andere spielt Gitarre krasser als ich. Macht es überhaupt noch Sinn,
weiterzumachen,
ja, wenn ja, die ja, so ja, krass sind? Und das hat man ja damals nicht gehabt. Du hast halt so ein paar Bands gehabt.
Ja, stimmt.
Die Chance bekommen haben, in einem Studio aufzunehmen. Aber die Konkurrenz war eigentlich so groß wie heute.
Aber wenn du damals, ich sag mal, jetzt dumm, wenn du damals ein, boah, keine Ahnung.
Ich kann mich auch nicht reindenken in meine Jugend.
Musikvideo gesehen hast von, ich nehme jetzt mal, keine Ahnung, wir müssen jetzt über Gitarre reden, wir nehmen jetzt einfach Guns N' Roses.
Mhm.
Dann hast du ja ein Vorbild, theoretisch, wo du sagst, wie krass spielt der Typ Gitarre.
Ja.
So. Ja gut, ist aber einer.
Ne? Ja, ich mein, genau. Ehrlich, da könnte man auch sagen, okay, ich möchte vielleicht spielen wieder.
Genau, genau. Das kann sein, dass du in der Jugend, dass man da das so drinnen hat und das einfach machen will, dass man da nicht drauf achtet. Ich schaue ja heute so als fast 50-Jähriger da zurück.
Ja.
Und wenn ich jetzt heute junge Leute sehe, dann und ich weiß, die wollen Musik machen, dann denke ich so, boah, zum Glück bin ich nicht mehr in dem Alter und muss noch von vorne anfangen. So.
Aber warum?
Ja.
Ja, weil das so... Weil es
so für viel mich, ist, ne?
Ja, weil das damals... Damals hatte ich das Gefühl zumindest gehabt, dass diese Konkurrenz nicht so groß ist und dass du so eine Chance hast, so deinen Spot zu finden.
Ja.
Und heute ist es so, boah, und jetzt kommt noch die KI dazu. Boah. Und so ist es so. Und dann denkst du dir so, ey Junge, such dir lieber
eine Schreiner.
Heute bin ich der Vater. Weißt du, sag, mach lieber eine Schreinerausbildung.
Ja, mach lieber Schreiner, genau.
Aber das ist eigentlich ein bescheuerter Gedanke, weil es war mir damals ja völligst egal, ob ich Erfolg habe oder nicht. Das war mir wurscht. Mir ging es nicht um den Erfolg, sondern mir ging es darum, Musik machen zu können.
Davon leben zu können, oder?
Ja,
oder
davon, das ist ein notwendiges Übel wahrscheinlich.
Genau, so dass ich davon irgendwie leben kann und mir mein Essen kaufen kann und nicht irgendwie Leute anschnorren muss.
Genau.
Das war mir wichtig. Aber ich wollte jetzt, es war mir nicht wichtig, irgendwie berühmt zu werden. Also ich kann mich an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, der mich dann gefragt hat, ja, bist du denn sicher, dass du irgendwann berühmt wirst? So. Und ich gesagt habe, berühmt sein interessiert mich überhaupt nicht.
Mhm.
Okay. Ich will Musik machen halt einfach so.
Das berühmt ist gleich erfolgreich.
Ja, genau.
Genau, und dein Gedanke war, ich will Musik machen, heißt, ich würde schon gern davon leben wollen.
Ja, genau.
Also mein Essen bezahlen können oder die Wohnungsmiete bezahlen können. Aber ich will nicht berühmt oder reich werden.
Genau.
Das war der Gedanke.
Ich dachte mir,
ne?
So, mein Gott, ich werde ja wohl so viel Geld verdienen, wie ein Schreiner in der Schreinerei verdient. So irgendwie. So,
ja, genau.
Ja, wohl
okay,
irgendwie
genau.
Hinhauen.
Ja, genau.
Aber ich brauche jetzt kein Ferrari oder keine Villa und muss jetzt nicht irgendwie 10 Millionen Platten verkaufen, um glücklich zu sein.
Ja. Das war der Urgedanke.
Ja, das war der Urgedanke. Und das Ding, was ich immer noch jetzt mittlerweile immer noch suche. Also ich suche jetzt, heutzutage suche ich die freie Zeit, um Musik zu machen, die mich therapiert, so um einen Song zu schreiben, wo es mir danach gut geht und so. Jetzt habe ich nicht mehr die Zeit wie früher und so. Jetzt natürlich, jetzt habe ich Familie und Kinder und muss Geld nach Hause bringen und muss Sachen machen, die ich damals nicht gemacht hätte. Aber das ist immer noch das, wonach ich strebe, ist immer noch einen Song zu schreiben, der mich heilt und glücklich macht.
Ja.
Aber nicht reich macht.
Ja, natürlich wäre es geil, jetzt mal einen Song zu haben, der mich so reich macht, dass ich danach wieder entspannt.
Ja, ich glaube auch, das ist so dieses. Aber ganz ehrlich, ich glaube, in deinem Fall ist es eher so, dass man sagt, okay, dieses Geld ist dann gleichzusetzen mit Freiheit und, nicht mit diesem
Status. Das hast du gut gesagt. Ja. Das Geld ist da, um diese Freiheit zu haben, weiterhin das zu machen, worauf man Bock hat. So.
Aber warst du ab dem Punkt, um nochmal so ein bisschen zurückzugehen, ich sag mal so, als dann die ersten Auftritte reinkamen oder die ersten Sachen, wo du gemerkt hast, man kann damit Geld verdienen, um sich über Wasser zu halten, whatever so. Haben wir ja vorhin schon geklärt, warst du ja quasi professioneller Musiker. Das heißt aber, ab da schon war immer klar für dich oder du warst da schon drin, dass du gesagt hast, es bleibt so. Oder es soll so bleiben. Also du bist nie... Bist du nochmal, also hast du nochmal Tische gebaut für Geld oder bist du dann?
Nee, ich habe eine Zeit lang habe ich so einen behinderten Jungen betreut. Da war ich angestellt als Schreiner, weil ich die Ausbildung hatte.
Ja.
Bin dreimal die Woche mit dem in so eine Werkstatt gegangen, so eine Art Behindertenwerkstatt, und den habe ich dann betreut. Das war das Einzige, was ich noch so an Arbeit gemacht habe. Das habe ich so eine Zeit lang noch gemacht, dreimal die Woche. Und ansonsten habe ich nie wieder gearbeitet eigentlich. Also in dem Sinne gearbeitet, wie man jetzt einen Job hat. So.
Du sagst nie wieder gearbeitet.
Also so.
Musik ist ja auch
Arbeit. Gearbeitet habe ich für viel.
Aber das Ding ist, genau, aber weil du nennst es wahrscheinlich selber nicht Arbeit, weil es das ist dein,
genau.
Das ist, was du machen wolltest. Ne?
Genau.
So, wie, da gibt es ja diesen blöden Spruch, wenn du findest, was du, was dir Spaß macht, dann musst du nie wieder arbeiten.
Ja. Genau, also nie wieder gearbeitet im Sinne von
jetzt auch angestellt oder irgendeinen Job gemacht, so der nichts jetzt mit dem zu tun hatte, was ich so.
Das heißt, ab da war schon Musik.
Genau, eine Zeit lang war es das Ziel gewesen, nur noch das machen zu müssen, also auch keinen Unterricht mehr geben und so, das hat mich irgendwann auch genervt.
Ja.
Und dann war immer das Ziel gewesen, da zu bleiben halt und nicht zurückzufallen. Und natürlich, ja, vielleicht ist das auch eine Einstellungssache, es hätte auch noch, manchmal denke ich, es hätte auch noch mehr gehen können, wenn ich bestimmte Wege gegangen wäre, die ich halt irgendwie nicht gegangen bin. Also es gibt zum Beispiel, saß mal der Moses bei mir im Studio und hat mich 3 Stunden belabert, ob ich nicht bei dieser Fernsehshow mitmachen will, wo er mal Jury war. Der hatte mal so eine Castingshow gemacht auf Vox oder so.
Sing mein Song.
Nein, er saß vorher mal in der Jury, die gab's auch nicht lange. Die
gab nur eine Folge davon.
Ja, eine Staffel, ja.
Ach so, okay.
Ja, da war er eine. Das kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ja, und da hat er mich gefragt und ich habe irgendwie das nicht gespürt und habe gesagt so, nee, irgendwie sehe ich das nicht. Oder X-Factor hatte mich mal angefragt, Voice of Germany hatte mich gefragt, Voice of Italy hat mich angefragt. Ich bin nie hingegangen. Und heute denke ich so, hätte ich das mal vielleicht gemacht so.
Hätte ich mal ganz so kurz, eine Sendung Voice of gemacht. Italy ist quasi wie Voice of Germany?
Ja, genau.
Als Jury, oder was dann?
Nee, als,
ach so.
Als Sänger. Halt.
Ah, und dann gucken, okay. Ja, okay.
Die suchen manchmal die Leute raus und fragen die so an.
Ist nicht nur Bewerbung, sondern auch.
Ja, genau, du bewirbst dich da nicht immer, sondern zum Beispiel X-Factor hatte mich angeschrieben und gesagt, ey, wir haben dein Video gesehen, hättest du nicht Bock bei uns in der Sendung mitzumachen als Kandidat sozusagen.
Und zu tun, als wärst du.
Genau. Und das habe ich aber nie gespürt. Und manchmal denke ich so, hätte ich doch mal.
Aber warum? Denkst du, hättest du mal?
Im Nachhinein denke ich so, ich habe nicht alles versucht, so, weißt du?
Yeah.
Und dann denkst du so manchmal, vielleicht wäre ich woanders da gewesen, wenn ich mal manche Wege gegangen wäre.
Ja, okay.
Und vielleicht war ich zu sehr auf dieses, was ich jetzt gerade beschrieben habe, so, weißt du, so, ich will meine Musik machen und will mein Ding machen und habe keinen Bock. Und das. Im Nachhinein bereue ich das teilweise.
Ja?
Ja, ich denke, ja.
Weil du glaubst, dass es.
Vielleicht hätte es mich in einen anderen Weg gebracht. Vielleicht wäre das ja geil geworden, keine Ahnung. Es gibt ja einige Künstler, bei denen war das nicht schlecht, dass sie da hingegangen sind.
Okay, ach so, okay. Also du dachtest, du glaubst, wenn du jetzt quasi an so einem Format teilnimmst, dass es. Also bei Rappern würde man davon sprechen, dass es die Kredibilität nimmt.
Ja,
weißt du, so diese Echtheit nimmt.
Ja, das war meine Angst damals.
Okay.
Ja, genau, okay. Das war so meine Angst gewesen.
Ja.
Und jetzt im Nachhinein denke ich, ich hätte es ja mal probieren können. Ja. Weißt du, so, was hättest du denn verlieren können? So.
Ja.
Ja.
Aber es ist nicht zu spät. Oder sind die Züge abgefahren, meinst du?
Ja, ich glaube, die Züge sind.
Meinst du?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht.
Zumindest hat nie wieder jemand nachgefragt.
Na, wer weiß. Ich glaube, muss nicht sein, dass es abgefahren ist.
Ja.
Nee, glaube ich nicht. Also, mal sehen.
Was ich weiß auch nicht, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber es gibt so Sachen, wo ich so denke, ja. Also ich weiß, Moses wollte auch mal mit mir intensiver arbeiten und irgendwie habe ich das da irgendwie auch nicht so richtig hingekriegt, denn dann an mich zu binden für eine längere Zeit, sondern das war dann so verpufft, weil ich dann irgendwie so meinen Kopf habe und dann irgendwie mich nicht mehr melde oder so Geschichten bereue ich halt. Die hätte ich heute anders da gemacht vielleicht. Ich wäre heute so vielleicht so ein bisschen mehr fokussierter auf Erfolg gewesen.
Okay.
Das hätte mir vielleicht einiges vereinfacht. Aber das war so, Erfolg war so für mich einfach so unwichtig ein bisschen. Und jetzt denke ich, hätte ich mal, wäre einfacher gewesen manches vielleicht.
Ja, ich sag mal so, als Außenstehender und Nicht-Musiker, weil ich kenne ja deinen Werdegang. Du warst jetzt nicht bei einer Castingshow, ne? Aber du warst halt in dieser Maschinerie drinne.
Ja.
Und ich meine, wir haben ja auch zu der Zeit dann zusammen gewohnt und dann hast du halt auch schon oft mitgekriegt, dass er halt Sachen machen musste, worauf halt, darf man jetzt sagen, es verjährt,
oder? Ja,
sag. Nicht so Bock drauf hatte, ja. Und dann, keine Ahnung, bist du in irgendeiner Stadt und gehst dann zu 5 Radiostationen und dann musst du hier noch einen Promotermin und keine Ahnung was machen. Und willst aber eigentlich auch nur Musik machen, ja.
Mhm.
Und ich weiß, was du meinst mit dem, vielleicht wärst du einen anderen Weg gegangen oder so. Ich glaube, du hättest auf jeden Fall gefühlt eine Zeit durchmachen müssen, die nicht dein Ding gewesen wäre. Das glaube ich ganz, um dann vielleicht wieder dahin zu kommen, wo du hin willst.
Wahrscheinlich.
Weil da zu viele Leute mitquatschen.
Ja, also ich kann Giuseppe komplett verstehen. Also ich verstehe auf der einen Seite komplett, was du meinst mit ich bereue es, in Anführungsstrichen, da vielleicht nicht mitgemacht zu haben oder das nicht gemacht zu haben, weil wer weiß, wo man jetzt wäre.
Ja.
Aber ich kann es leider auch genauso 100% verstehen, zu sagen, ich habe es nicht gemacht und es ist trotzdem okay oder cool so, wie es jetzt ist.
Ja, genau.
Weißt du, ich meine, so plus, man muss ja auch sagen, es ist ja auch jetzt gerade nicht schlecht.
Nee.
Genau.
Alles gut, alles ist,
deswegen,
ist
also,
in Ordnung. So.
Genau. Ne, also es ist ja nicht so, dass du jetzt hier sitzt und sagst, boah, hätte ich damals mal das gemacht, dann wäre ich, weil jetzt bin ich, keine Ahnung.
Ja, man schaut ja immer
pleite
so,
und obdachlos.
Nee, das so. Ist das
nicht. Genau.
So, man schaut aber immer so nach,
ja, klar.
Nach denen, die ja nochmal erfolgreicher sind und sagt, hätte ich das vielleicht auch schaffen können? So? Mhm.
Keine Ahnung. Dieses Nicht-Wissen, ne? Diese Ungewissheit zu sagen, okay, wo wäre die Reise hingegangen?
Ich glaube, noch viel schlimmer wäre es gewesen, wenn ich damals mich nicht getraut hätte, Musik zu machen und wäre in die Schreinerei geblieben. Und dann baust du dir ja so ein, dann baust du dir ja so ein Standard auf, so, weißt du, so ein Lebensstandard. Und den dann wieder wegzugeben und dann wieder, das wäre noch viel schlimmer gewesen, wieder zurückzugehen dann zur Musik. Sondern ich bin froh, dass ich das direkt nach der Ausbildung gemacht habe, wo ich eh nichts hatte, nichts gebraucht habe. Und dann aufbauen oder irgendwann mal wieder einen Job suchen, das kannst du ja dann jederzeit, aber zurückgehen.
Ja, du bist damit gewachsen, ne? Also du bist, du bist mit diesem Werdegang oder mit diesem Ding gewachsen, zu sagen, okay, man fängt unten
mit wenig an. Und ohne Verantwortung.
Unten klingt so scheiße als Straßenmusiker, aber du hast mit
Straßen. Das ist, was ich schon gemeint habe, dass man einfach am Start anfängt und nicht irgendwie dann hochkatapultiert wird oder so, sondern dass du so jede Stufe irgendwie mitgemacht hast.
Ja.
So aus eigenem Antrieb.
Du kannst zumindest nicht mehr so tief fallen.
Das ist gut. Aber haben wir noch nicht geklärt.
Mhm.
Wann kam denn die Band dann zustande?
Castone?
Ja.
Castone kam dann erst sehr viel später, muss ich sagen.
Also weil ihr seid ja auch schon jetzt, was hast du gesagt?
20 Jahre
schon am Start.
Ich hatte ja, also ich habe locker so 12 Jahre bevor die Band kam, ich würde tippen, sowas von dem Dreh. Also ich glaube, die Ausbildung war 98, habe ich die beendet. 2006, nicht ganz 10 Jahre. Aber so 8 Jahre, ich habe schon so als Musiker dann halt so gearbeitet und gespielt und habe immer im Unity gespielt und so.
Mhm.
Regelmäßig. Und dann irgendwann habe ich meinen ersten Computer von meiner Mutter bekommen.
Mhm.
Und da habe ich dann das erste Mal so Aufnahmen gemacht und gesungen. Und dann habe ich erstmal festgestellt, okay, krass, die Stimme klingt ja gar nicht mal so scheiße so. Das Singen war gar nicht so
auf dem Plan.
Nee, war nicht so auf dem Plan gewesen. Ja. Und ich weiß, dass wir hatten mit dieselbe Band damals, das war natürlich eine andere Besetzung, aber Castone war eine Band von einem Sänger gewesen.
Mhm.
Und alle waren so ein bisschen, ja, nicht genervt, aber wir waren so an einem Punkt, wo Sänger hatten immer so komische Attitüden, weißt du?
Diva.
Ja, so ein bisschen, also ich sag jetzt auch keinen Namen, falls er das hört, aber ey, wir sind immer noch eigentlich sehr cool miteinander, ist auch ein fantastischer Sänger, ein großartiger Sänger. Aber ich hatte dann irgendwann, da war so eine Urlaubsphase, ich hatte diesen Rechner, hab irgendwie in 6 Wochen ein ganzes Album geschrieben und hab das der Band vorgespielt. Und hab gesagt, ey, habt ihr Bock, wollen wir nicht einfach meine Songs mal spielen? Und die waren alle geflasht. Und
also Album für dich?
Genau.
Okay.
Und dann haben wir, und dann ist Gaston entstanden. So. Aber die Band vorher gab es schon, nur mit einem anderen Sänger. Mittlerweile ist die Besetzung gewechselt. Ich glaube, der Einzige, der original noch dabei ist, ist der Stefan, der Schlagzeuger. Der ist noch von damals mit dabei und die Musiker sind gekommen und gegangen mit der Zeit.
Okay, dann kam die, also dazwischen war irgendwo die Namensgründung des Hundes.
Davor dann.
Davor dann, kurz davor.
Okay. Genau, also die Band hieß davor, wie hieß die denn eigentlich?
Ist nicht so wichtig.
Irgendwann
hieß sie Gastone.
Wegen dem danach, irgendwann hieß sie Gastone. Ja. Da habe ich gesagt, okay, das Ding heißt Gastone.
Ja.
Genau.
Aber dann bist du schon ein bisschen solider von der Band.
Ja.
Ja?
Ja, klar. Sagen, ne? Ja, deswegen nennen die Leute mich auch Gastone. Dich auch. Weil ich schreibe die Songs, ich organisiere alles und...
Aber jetzt redest du nur mit eigenen Songs auf?
Ja, wir spielen so 2-3 Covers. Spielen wir schon.
Auch? Okay.
Bella Ciao und sowas. Also so 2-3 italienische Cover-Songs haben wir.
Ja.
Aber spielen wir so ein bisschen in unserem Style. Und das Beste ist eigentlich eigene Musik.
Und die Art der Musik, die du da in deiner Urlaubsphase geschrieben hast, wie, also welches Genre? Wie
das hat so angefangen noch als Popmusik, würde ich sagen. Okay. Das war schon so poppig. Und dann wurde das mit der Zeit immer mehr zu so einem Mix irgendwie. Heute ist das ja so, also Gastone ist ja so Tanzmusik. Ich würde das heute nennen so Spaghetti-Polka oder so.
Wir haben dies genannt,
ja, genau.
Dem Artikel?
Ja. Artikel aus der Rundschau.
Ja.
Der Erfinder der Spaghetti-Polka.
Ja, genau.
So. Ich fand es fast so ein bisschen despektierlich irgendwie. Den Namen, weißt du?
Ich glaube, das kam von uns. Das haben wir
okay.
übernommen. Ja.
Dann ist
das
okay.
Haben die nicht entschieden.
Ich glaub, okay. Wenn ihr es gesagt habt, okay, dann ist okay.
Ja, Pasta für die Ohren kam auch von uns und so. Also wir spielen das schon ganz gerne mit dem Ding.
Nee, ich hab gerade vorhin mit dem Tobi besprochen. So, also es gab eine Frage, wo ich überlegt habe, ob ich sie dir stellen kann oder darf. Aber wo ich zum Tobi gemeint so, ey, meinst du es cool, wenn ich das frage so, weil ich muss gestehen, wenn man verfolgt, was du alles gemacht hast, so jetzt nicht nur mit Gaston, sondern so allgemein, ist es musikalisch schon schwer greifbar.
Ja.
Weißt du, ich meine, für mich jetzt so als jemanden, ich überspitze das jetzt, der... Das
fällt mir auch schwer.
Ja, sehr gut, okay. Nee, weil du weißt, die meisten wollen gerne was in eine Schublade schieben.
Ja, genau, das so, ne? war immer schwierig bei mir gewesen.
Genau. Was ich prinzipiell nicht schlecht finde, ne? Ich find's gut. Aber ich meine, du hast ja auch ein Feature, du hast gerade von über Moses gesprochen, du hast ja auch da eine Hook gesungen.
Ja.
Und wenn man das hört, kann man sagen, okay, krass, der ist ja irgendwie auch auf einem Hip-Hop-Song drauf. Dann gibt's Songs, die extrem poppig sind.
Ja.
Also so, also, aber wirklich so auch produktionsmäßig geil, popmäßig produziert sind, dann wie hast du
gesagt? Spaghetti-Polka,
genau.
Ja.
Ist ja schon nochmal wieder was anderes.
Komplett, ja.
So, ne? Und das ist halt so, deswegen meine ich mit, ob das dich angreifen würde, wenn man sagt, schwer greifbar.
Nö, gar nicht. Das zeigt nur, dass ich das mal, worauf ich Bock habe.
Sehr gut, okay. Das klingt gut.
Ja, also ich würde mich da auch nicht festlegen, so, weißt du. Also ich liebe das, auch einen geilen Popsong zu schreiben und den auch zu singen und... Finde ich super geil, aber ich finde es halt auch geil, Konzerte zu spielen und dieses Spaghetti-Poker zu machen und alle sind am Tanzen und Ausrasten. Das flecht mich auch. Das macht mir zwar nicht so viel Spaß, das so zu Hause zu hören, das ist keine Musik, die du auf Spotify hörst. So.
Für dich jetzt?
Ja, also so Spaghetti-Poker generell jetzt. Also diese Art von Musik ist jetzt nichts, was du so. Also es gibt natürlich Leute, die das hören, aber es ist jetzt.
Ja,
es funktioniert am besten live.
Okay.
So, die Mucke. Und dann habe ich aber trotzdem noch das Bedürfnis, andere Sachen zu machen. Und
ja, ich meine, ich bin schwer greifbar. Weißt du, wenn man andere Songs hört von dir, dann denkt man so, okay, krass, guck mal, ich habe gerade das gehört.
Ja.
Und dann höre ich so was ganz anderes.
Ja, das hat es für die Plattenfirmen schwer gemacht, immer das zu verkaufen.
Kann ich bedenken, ja.
Weil ja ein paar da gewesen, die Interesse hatten,
aber das wäre dann
immer da gescheitert.
Aber dich als Künstler oder als Band oder wie schwer zu verkaufen, meinst du? Dich als
Solo-Künstler? Ja, genau. Ja, also die Musik so zu verkaufen ist jetzt auch schwer, weil klar, du musst ja irgendwie in eine Schublade passen. So.
Ja, um es wobei zu verkaufen. Wobei ich zugeben muss, ich finde es sehr, sehr schade, dass man irgendwie ja immer in eine Schublade passen muss.
Ja, also ich kann das verstehen. Also als, aus Marketing-Sicht und
ja.
Macht das ja Sinn.
Ja.
Ich meine, selbst also für mich, wenn ich jetzt Heavy Metal höre, also für mich ist das alles Heavy Metal. Mhm. Aber da gibt es ja 1 Million Kategorien,
yeah,
wie bei Techno. Ja. Für mich ist das alles elektronische Musik.
Genau.
Die erzählen mir dann irgendwie, das ist das und das ist das. Und das ist für überhaupt gar keinen Unterschied.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie die das schaffen, das so einzuteilen, in Schubladen zu packen. Aber die Kick muss so sein, damit das irgendwie... Ist, Deep House ist und die ich höre da überhaupt gar keinen Unterschied.
Oder zu viele Vocals sind dann halt Vocal House, keine Ahnung, ja.
Und beim Hip-Hop ist das ja auch, für mich ist das alles Rap, so, aber der eine nennt es Trap, der andere nennt es überhaupt gar keine Ahnung, was der Unterschied ist.
Ja.
Ja, das ist viel zu schnell, um Trap zu sein und das ist viel zu langsam und ich könnte so gar nicht, ja, ich könnte so gar nicht arbeiten, weil mir auch das Wissen fehlt. Also ich wüsste gar nicht, woran ich das jetzt ausmache.
Ja, aber was heißt Wissen? Weißt du, das ist ja nur eine Einschätzung von, übertrieben gesagt, außen.
Ja.
Wenn du sagst, ich habe einfach Bock, einen Song zu schreiben.
Ja.
Dann schreibst du einen Song.
So sieht's aus.
Und ich würde sagen, wo der eingeordnet wird, ist doch dir erstmal egal, oder?
Absolut.
So.
Ja, das überlasse ich dann den anderen.
Genau, genau. Ja.
Ja.
Aber ja, leider muss es halt irgendwie eine Schublade geben, um es dann vielleicht in, keine Ahnung, Spotify-Playlist zu packen oder sowas halt. Ne? Oder wie du sagst, Plattenfirma muss halt sagen, ja, wir müssen irgendwie...
Ja, oder um auch deine,
sagen,
deine Zielgruppe zu definieren, weißt du so. Also manche haben mich gefragt, ja, was denn deine Zielgruppe, sag ich mal, keine Ahnung.
Die du erreichen willst, meinst du?
Ja, genau.
Ja.
Und... Also zum Beispiel so auch,
das ist geil,
wenn wir als V-Gruppe gespielt haben, dann waren wir mit so Bands unterwegs, zum Beispiel, die haben so ganz klar Ska gemacht. Mhm. Das war klar Ska, fertig. Ska da war ist nicht, es war auch, ist auch so Ska ist so, kommt so aus dem Reggae ursprünglich.
Ja.
Ist so Double Time Reggae.
Okay.
Und dann so Bläser.
Ja.
Und da ist halt dann jedes Lied ganz klar strukturiert in diesem Style.
Ja.
Und definiert so. Die machen dann ganz klar Reggae oder Ragga oder weißt du so. Und das konnte ich nie. Das hat mich auch nie so interessiert, ehrlich gesagt. Das würde mich auch langweilen. Immer so. Es muss dann jetzt immer in diesem Tempo sein, die Musik, oder immer dieser Style.
Ja, ja.
Befriedigt mich nicht.
Ich muss sagen, ich verstehe dich komplett, weil ich finde auch, wenn man Bock hat, Musik zu machen, also ich meine, klar, wenn du jetzt sagst, ich bin jemand, der gerne Texte schreibt und ich rappe gerne, wird das schon in das Genre Rap
genau
passen.
Das ist ja in Ordnung. Du sagst, genau, du rappst und dann
fertig, ich
rappe. Ist ja cool, wenn der Song mal Double Time hat oder ein Halftime so ist.
Ich rappe, Punkt. Aber ist doch egal, ob ich trap. Also ist egal, weil ich rappe. Punkt.
Ja, genau.
So, und wenn man sagt, ich mache halt, keine Ahnung, Popmusik, ja, ich mache Popmusik. Ist doch jetzt egal, ob das Italo, wie hieß es?
Spaghetti Polka.
Ich komme auf den Namen nicht an. Ja, Italo Pop gibt's auch, ne?
Italo Pop gibt's auch.
So. Ist doch egal, wo, also ich will einfach Musik machen.
Ja.
Und ich kann das. Genau den Punkt kann ich zu 100% nachvollziehen. Dieses, guck mal, ich habe einfach Bock, Musik zu machen. Ich habe einfach Bock, einen schönen Song zu schreiben, einen coolen Text zu schreiben. Und wenn ihr es in eine Schublade einordnen wollt, dann macht das. Also macht ihr das.
Aber ihr.
Ja.
Genau, ihr. Ich kann nicht sagen, wohin es gehört.
Ja.
Ich habe einfach einen Song geschrieben, der ist cool. Der gefällt mir.
Ja.
Macht den rein, wo ihr wollt.
Genau.
In euer Regal. So.
Und das ist dem manchmal zu anstrengend. Dann sagen die, nee, komm, oh, da ist eine andere Band, die weiß ganz genau, was sie da machen.
Die machen,
genau,
was wir sagen.
Genau. Und die machen das, was sie sagen. Ja, das kann auch sein. Das
ist schon schade.
Ja.
Hm. Aber trotzdem hat es ja irgendwie funktioniert bei dir.
Ja, so. Ja, also es funktioniert irgendwie, ja. Ja. Also.
Aber hast du.
Konzerte und alles ist cool. Also.
Aber immer noch als Gastone, als die Band, ne?
Mhm.
Das ist so quasi auch wenn jetzt die, wie sagt man denn, die Konstellation sich ab und zu geändert hat, das ist schon, wie soll ich sagen, die Überschrift. Das ist eure Band oder deine Band.
Ja.
Und mit denen spielt ihr Songs.
Genau.
Hatten wir ja vorhin schon mal in verschiedenen Zusammensetzungen.
Ja, genau.
Genau, das kam einfach so, weil ich natürlich Gigs spielen musste. Ich muss ja irgendwie Geld verdienen auch.
Ja.
Und ich hatte keine Lust, irgendwann alle möglichen Gigs abzusagen, weil jetzt der eine nicht kann oder der andere nicht kann.
Mhm.
Da hatte ich nie Bock drauf gehabt. Deswegen haben wir für jede Besetzung gibt's, glaube ich, 2-3 Musiker. Also wenn der eine Schlagzeuger nicht kann, dann kommt der andere Schlagzeuger. Wenn der Bassist nicht kann, rufe ich einen anderen Bassisten an.
Das ist auch cool, weil ich stelle mir das immer so vor, dass es ja immer auch, ich sag jetzt mal, Egos oder irgendwie was gibt, wo man, oder dass der eine dann beleidigt ist, wenn er nicht dabei ist oder ja. Sowas. Ist das muss man ja dann auch zusätzlich noch irgendwie unter einen Hut kriegen, oder?
Ich glaube, ich habe das immer ganz gut irgendwie hinbekommen. Also ich habe die Musiker ja auch so ein bisschen ausgewählt, so. Ich gucke ja mehr auf den Charakter als auf wie die spielen. Das war mir immer wichtig, dass ich mit den Leuten gut zurechtkomme und dass wir so befreundet sind. Und für die ist das auch cool. Okay, also ja, gut, ich meine, wie ist ja auch ein ekelhaftes Gefühl, wenn du, das sind ja alles Musiker und die haben natürlich alle Jobs. Und es ist ja auch ekelhaft, wenn du das Gefühl hast, du, hier Gaston muss jetzt zu Hause bleiben, weil ich einen Gig habe. Also du verdienst Geld und wir sollen jetzt nichts verdienen und müssen zu Hause bleiben. Das fühlt sich doch jeder andere auch
ja.
Scheiße so. Und deswegen haben wir das irgendwann so eingeführt seit Jahren und das macht auch was mit der Musik natürlich, weil ich die Songs dann so geschrieben habe und arrangiert habe, dass sie einfach bleiben. Also ich konnte nie jetzt komplizierte, komplexe Sachen machen, weil du hast dann nächste Woche wieder einen ganz anderen Musiker da stehen, da musst du es ja irgendwie mitspielen können. Und ich kann ja nicht von jedem jetzt erwarten, dass er jetzt erstmal 20 Mal mit uns probt, bevor er dann mal einen Gig spielen kann, wo er 200 Euro verdient. So, das kannst du ja den Leuten auch nicht antun. Deswegen haben wir nie geprobt. Und ich habe die Songs immer so arrangiert, dass es irgendwie so, dass wir das so jammen können auch.
Ja.
Und das machen wir bis heute eigentlich.
Da kommt wieder meine Frage, weil ich meine, du hast ja auch Blasinstrumente dabei und so weiter und so fort. Das ist ja dann auch wieder beim Schreiben. Ich meine, spielst du auch andere Instrumente als nur in Anführungszeichen?
Nee, ich produziere so ein bisschen und kann so ein paar Sachen auf dem Keyboard dann so einspielen.
Ja, nee, weil wenn ich jetzt denke, du machst jetzt ein Lied fertig ja. Und dann spielen da halt, sagen wir mal, 8 Leute auf verschiedensten Instrumenten und da muss jeder irgendwie wissen, was er spielt.
Ja.
Gut, du hast gesagt, du hältst es einfach, aber trotzdem muss ja der Saxophonist trotzdem auch wissen, was er spielt.
Genau, am Anfang haben wir das so gemacht, dass wir, das fing ja nicht gleich mit 3 Bläsern an, sondern ich hatte dann einen dabei gehabt und hab dann gesagt, spiel Solos.
Mhm.
Und hier und da spielst du so eine Melodie nach. Oder wenn ich es vorproduziert habe, dann habe ich es immer so produziert, dass ich danach gesagt habe, ich spiele es ungefähr so. Spielt es so ähnlich, wie ich es gemacht habe. Okay. Aber spielt es halt so, wie er denkt oder fühlt.
Es kommt
und dann klingt es mal, ein Konzert klingt dann so mehr nach Jazz. Und das nächste Konzert, dann hatte ich mal so eine Zeit lang so einen Saxophonisten aus dem Balkan gehabt. Wenn der dann mitgespielt hat, hat es gleich so nach Zigeuner geklungen.
Okay.
Und wenn ich dann einen anderen, wenn ich einen Trompeter dabei habe, der kommt so von der Jazzhochschule, wenn der da mitspielt, dann klingt, hat das halt diesen Jazz-Sound auf einmal.
Ja.
Und so wechselt das, aber es hält das frisch und jedes Konzert ist immer anders. So. Und es wird nicht langweilig.
Auch geil irgendwie.
Ja, ja das, ich finde es cool, weil es kommt in erster Linie aufs Gefühl drauf an.
Voll.
Und ich meine, du hast ja gesagt, die funktioniert auch einfach besser, wenn sie live gespielt wird.
Ja.
Und dann.
Also es ist für die Leute, ich wundere mich manchmal, wie oft die auf ein Konzert kommen. Da gibt es Leute, die kommen auf 10 Konzerte in einem Jahr. Ich denke, da bin ich wieder da. Aber für die ist das ja auch mal was Neues.
Ja, ja.
Und für uns auch. Ja. Wir spielen jedes Mal das Lied anders da. Mal fängt es so an, mal so, dann haben wir, gucken wir uns an, ah, komm, wir machen heute mal so, dann machen wir eine Break und bauen irgendeinen Scheiß ein. Wir jammen viel und das macht uns irgendwie auch spannend. Und dadurch kannst du immer wieder spielen und es wird nie langweilig.
Also kann jemand, der, ich sag jetzt mal, Fan ist, nie das Gleiche erwarten?
Nee, der bekommt
sehr gut. Okay, sehr gut.
Das sagen die auch jedes Mal. Heute war wieder geil, das Konzert, ein ganz anderes Konzert. Also, ja, geil.
Also, es ist nicht so klassisch, wie man sagt, okay, ich habe jetzt eine CD von dir gekauft.
Ja, das klingt dann ganz anders.
Und dann gehe ich hin und höre mir die CD von Schleif an oder so. Oder?
Ja, das ist ganz anders da.
Aber das willst du auch so haben, ne?
Es war nie geplant. So. Es hat sich entwickelt und es war so der Weg, der am einfachsten ist, damit wir irgendwie so viele Gigs spielen können, wie geht.
Also ist der Schwerpunkt auch das Live-Auftreten dann, ne?
Ja.
Aber da kommt, muss ich, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber da kommt auch ein bisschen wieder der Straßenmusikant durch, weil das Live-Spielen dann schon wichtig ist.
Ja.
Ja?
Also es ist wichtig, weil aus mehreren Gründen. Also ich brauche es für mich so, weil es mir einfach auch Spaß macht, aber es ist die einzige wirkliche Einnahmequelle.
Mhm.
Also auf Spotify, das kannst du ja nicht, also...
Ja.
Das wäre ein Witz.
Ja.
Und wenn wir einen Gig spielen, dann hat halt jeder ein bisschen Geld in der Tasche. Und darum ging es ja, dass wir irgendwie halt ja auch so unsere Rechnung bezahlen können. Und deswegen war Konzerte spielen immer wichtig. Und nach jedem Konzert hast du wieder so Leute, die halt, also wir haben ganz viele Konzerte zum Beispiel gratis gespielt oder für wenig Geld so Straßenfest oder so.
Mhm.
Die habe ich alle immer gerne angenommen, weil ich wusste, so nach dem Konzert habe ich wieder ein paar Leute, die dann aufs nächste Konzert kommen. So. Also du sprichst die Leute ja da an auf der Gasse und so hat sich das aufgebaut über Jahre und über Spielen. Das hat sich nicht aufgebaut, weil ich irgendwo einen Hit gelandet habe und deswegen kannten die Leute mich dann.
Ja, genau.
Aber wenn das du war so die Frage. Viele Gigs spielst, hatte ich irgendwann jeder mal in Frankfurt gesehen. So.
Das genau, aber das war die Frage, dass dann eher so, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel so ein Museumsuferfest.
Ja, super für Promo.
Genau, kommen Leute dahin.
Ja.
Das ist ja quasi für die Leute, die hinkommen, kostenlos.
Ja.
Aber ihr macht das in der Hoffnung, oder was ist die Hoffnung, aber ihr macht das in der Voraussicht, dass dann Leute, die euch da gesehen haben, ein Ticket für wo auch immerhin der nächste Gig ist, kaufen.
Ja, genau.
Ja, geil, okay.
Genau, oder eine CD kaufen am Abend oder so. Das
am Abend, klar. Das auch.
Jetzt heutzutage kaufen die nicht mehr so die CDs, oder ich vergesse ja auch oft mitzunehmen, aber damals war das eine große Einnahmequelle, CDs gewesen. Also ich kann mich an ein Konzert erinnern auf Museumsoberfest, wo ich so an einem, gerade auf dem Museumsoberfest, so 150, 200 CDs verkauft habe.
Du wärst in den Charts.
Nach einem Konzert so. Heute wäre man in den Charts. Genau.
Ja.
Aber wie wichtig ist dir auch dieses direkte Feedback? Also so, wenn du spielst und du siehst, wie die Leute abgehen, dass sie Spaß haben, das ist schon auch so ein großer Teil des Musikmachens, ne?
Natürlich.
Ja.
Das ist schön. Also, was ganz viele Leute immer schreiben, ist, dass wenn sie auf einem Gastronom-Konzert sind, danach so ihre Sorgen vergessen und den Abend einfach Spaß haben und den ganzen Abend durchtanzen. Und das ist schön für mich.
Ja, das ist doch cool, dass du mit dem, was dir was bringt und was dir was bedeutet, und was du gesagt hast vorhin, dass du dich gut fühlst, wenn du einen Song schreibst oder spielst, dass das sich dann auch auf dein Publikum überträgt. Ja, finde ich geil.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Ja, das ist dann dieses, ne? Das ist das, da sind wir wieder bei diesem gesellschaftlichen, zeitlichen Ding. Wenn du dann so viele Sachen hast, wie ich das immer gerne nenne, so Plastik, weißt du, wo du so überschwemmt wirst mit aller Art von Musik, wo wir auch schon oft drüber diskutiert haben, wie nachhaltig ist die oder wie lang bleibt diese Musik da, dass du dann sowas hast, wo du sagst, okay, das ist natürlich gewachsen.
Ja.
Und ich sag jetzt einfach, das ist was Echtes. Ich will das andere jetzt nicht runterspielen in dem Sinne, weil die machen aus ihren Belangen ihre Musik und ich will jetzt nicht allen unterstellen, dass sie das nur wegen Business und Kohle und was weiß ich und Bekanntheit machen, aber wenn du sowas hast dann und das dahinter steht, dann hat das einen ganz anderen Hintergrund. Und
voll.
Das finde ich persönlich auch immer ansprechender, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht auch ein Generationsding.
Guck mal, ich muss ja sagen, ich kann ein Beispiel nennen, das habe ich ja schon ein paar Mal hier im Podcast angebracht. Auftritt im Fernsehgarten.
Ja.
Als Beispiel. Ich
auch schon gehabt.
Hast du gehabt?
Ja, mit Söhne Mannheims halt.
So. Wäre schon fast die Brücke, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber damals war es halt so, wenn du da auftrittst und deine Single präsentierst, hast du also als es noch keinen illegalen Downloads und so gab, hast du halt das in den Verkäufen gespürt, weil Leute waren live dort oder haben den Fernsehgarten geschaut und gesagt, oh, wer ist denn das? Und dann, ah, die Single kann man kaufen, okay.
Ja.
Und dann wurde es gekauft. So. Aber wenn du jetzt sagst, Museumsuferfest als Beispiel, die Leute kommen live dahin, sehen das, sagen geil und finden einen Flyer oder kaufen auch vielleicht eine CD, aber finden einen Flyer, wo ihr konkret sagt oder ihr sagt es auf der Bühne, keine Ahnung, nächste Woche sind wir da, dann sind wir da, dann sind wir da und dann können die Leute gucken und kaufen Tickets für den nächsten Auftritt.
Ja.
Das ist halt was ganz anderes. Ne, weil wir, also bei uns war es auch so, dann es gab irgendwann einen Punkt, wo der CD-Verkauf danach ausgeblieben ist.
Mhm.
Ne, weil es gab, also man tritt sonntags im Fernsehgarten auf und danach hast du 8000 illegale Downloads.
Ja.
Ist also, auch schön, aber haben wir nichts davon.
Ich glaube, dass du sie auf einem Konzert erreichst, die Leute intensiver irgendwie.
Genau.
Also, wenn du, ich sehe auch manchmal geile Künstler auf Spotify, aber ich habe das dann wieder nach 10 Minuten vergessen, wie die heißen und wie, ich weiß noch, das war geil gewesen.
Ja.
So, hat mir gefallen, aber da ist dann so viel und du, das ist nicht dasselbe, wie wenn du auf dem Museumsuferfest langläufst und dann siehst du eine Band und bleibst dann eine halbe Stunde stehen und
sagst geil
und schaust dir das an. Das
genau.
prägt sich, also irgendwie ist die Verbindung krass.
Ja, du hast auch ein ganz anderes, dein Erlebnis ist ein ganz anderes. Du hast den geilen Abend gehabt und an den Abend erinnerst dich und dann hast du das, was ja Musik auch machen soll. Du verbindest Musik mit einem Erlebnis, mit einer gewissen Zeit und so weiter und dann hast du es wirklich dann dort direkt gekoppelt. Sozusagen an die Erinnerung.
Also wir haben auch einige Hochzeiten gespielt von Leuten, die sich auf einem Gastone-Konzert kennengelernt haben.
Boah, geil.
Geil.
Stark.
Ja.
Und euch gebucht haben.
Und dann uns zur Hochzeit gebucht haben. Ja, das war also nicht eine, es waren einige gewesen,
geil.
Die da gespielt haben. Also es passiert auch oft und dann prägt sich das ein und dann bist du immer irgendwie in Erinnerung, aber auf dem Gastone-Konzert haben wir uns kennengelernt. Und dann siehst du, Gastone, wollen wir nicht mal wieder da hingehen?
Ja, ja.
Und, so, und deswegen ist, glaube ich, so dieses Live, deswegen war mir Live immer wichtig gewesen.
Voll.
Weil du irgendwie einen anderen Zugang zu den Menschen hast.
Du hast gerade Sönemann angesprochen. Wir müssen das kurz thematisieren, weil das war auch ein Teil, glaube ich, in dem Artikel in der Zeitung, ne? Du bist jetzt dabei.
Ja.
Wie lange?
Sieben. 7 Jahre jetzt?
Also, nee, sorry, ich muss sagen, du bist schon 7 Jahre dabei.
Ja, 7 Jahre bin ich jetzt dabei, ja.
Als festes Mitglied von Söhne Mannheims.
Genau.
Wie ist dazu gekommen? War jemand auf dem Museumsuferfest?
Genau, tatsächlich.
Echt?
Also nein, nicht auf dem Museumsuferfest, aber ich habe 2010 einen der Sänger kennengelernt.
Ja.
Der Adi Goldmann.
Ja.
Kennt man ja auch hier.
Ja, wir warten auf ihn, dass er hierher kommt. Aber wir arbeiten dran.
Ah ja, okay.
Also wenn du das irgendwie unterstützen kannst.
Ich mach nochmal Druck bei ihm.
Ja, mach Druck bitte.
Ja. Der hat einen der Sänger mitgeschleppt auf eine Release-Party von mir.
Ja.
Und der war ziemlich geflasht, das ist der Rolf Stahlhofen gewesen.
Mhm.
Der hat dann direkt 20 CDs gekauft, hat gesagt, die verschenke ich überall.
Mhm.
Und mit dem bin ich seit 2010 sehr eng befreundet, mit dem Rolf. Der hat mich auch überall mit immer hingeschleppt. Spiel mal da, komm, ich nehm dich mit. Singst du mal in Wien und singst du hier. Und der hat immer so Konzerte, so All-Stars-Konzerte, wo er dann so 3, 4, 5 Sänger mit dabei hat.
Mhm.
Und da bin ich halt einfach viele Jahre mit dabei gewesen. Und der hat mich dann auch mal mit zum Söhnen geschleppt. Und dann haben die diese 20 Jahre Jubiläumsshow gespielt, oder 25 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Jubiläumstour gespielt und danach hatten die sich so ein bisschen aufgelöst wieder. Zumindest ist der Xaver ausgestiegen.
Mhm.
Und dann gab es aber so ein Projekt, das hieß Straßenunterhaltungsdienst. Da hat der Xaver so einen LKW gekauft und ist dann irgendwie von Stadt zu Stadt und hat dann so Guerillakonzerte gespielt. Und da war ich dann mal mit gewesen auf dieser Tour und danach haben die gefragt, ey, wir wollen Söhne wieder aufleben lassen, hast du nicht Bock da mitzumachen? Und so kam das dann, dass ich dann bei Söhne Mannheims gelandet bin.
Und dein Part ist da aber nicht nur singen?
Ich habe ganz viele Songs geschrieben und singe. Halt nicht jeden Song, aber wir sind ja 5 Sänger. Und mal singt der eine, mal singt der andere, mal singen alle 5. Ist natürlich so ein anderer, also das haben die auch bewusst gewählt. Ich habe ja eine ganz andere Stimme als jetzt die allermeisten bei den Söhnen Mannheims und bringe nochmal einen ganz anderen Background mit.
Ja.
Aber ich glaube, das macht das irgendwie so, macht das halt nochmal so neu und sorgt dafür, dass es dann nicht so ein Abgleich geworden ist. Hm. Also ich glaube, das Schlimmste, was man mit Söhnen Mannheims hätte machen können, wäre jemanden zu suchen, der singt wie Xaver. Und dann versuchen, das so zu kopieren.
Ja.
Weißt du, das hätte ja nie funktioniert und das haben wir auch nicht so gemacht, sondern wir haben bewusst so meinen Background mitgebracht und jeder Sänger, es kam ja noch der Karim Amun mit dazu, der ist mit mir neu eingestiegen.
Mhm.
Und wir haben bewusst versucht, das so neu zu erfinden irgendwie.
Aber du hast doch Songs geschrieben auf dem Album, ne?
Ganz viele.
Das kommt bald, oder? Oder
nee, das ist schon draußen. Ist
schon draußen?
Ja, schon länger seit, ich glaube.
Sorry, ich bin...
Wann ist das rausgekommen?
Alt.
Ich glaube, vor 2 Jahren kam das Album.
Ach so, alt ist schon.
Ja. Gut, Steve.
Sorry, ich bin hängen geblieben irgendwann.
Ist nicht schlimm. Kriegt man heutzutage auch nicht mehr mit, so alles. Ist auch schwer, das... Alles. Bei so vielen Sachen, die du liest,
schnell
jeden Tag und jeden Tag kommt was.
Aber du hast einige Songs mitgeschrieben, ne?
Ja, ich glaube, von den 18 Songs auf dem Album.
Ich habe gelesen 9. Habe ich gelesen 9.
Nee, es sind viel mehr.
Okay, dann.
Also auf der LP sind es 18 und auf der CD sind es 16 und von denen habe ich 11 geschrieben.
Komplett?
Mitgeschrieben oder komplett alleine geschrieben, ja.
Und geschrieben, muss ich jetzt so dumm fragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, heißt geschrieben auch nur Text oder auch Musik?
Beides, mal Text, mal nur Musik, also überall zumindest. Es kamen auch einige Songs, die ich schon hatte, so.
Also
die ich schon geschrieben hatte, bevor ich bei Söhne Mannheims reingekommen bin,
ja.
Die ich aber immer so in der Schublade liegen hatte.
Reicht dann dafür.
Und dann, ja, zum Beispiel. Ja,
aber manchmal muss es auch einfach passen.
Ja, sorry,
finde ich, genau. Also, glaub ich,
das ist auch nicht böse gemeint. Sorry, ich fand den Spruch, dieses Liegen in der Schublade. Das sind so diese, kennst du diese holländischen Hitproduzenten?
Ja.
Ja, ihr habt da noch einen Song.
Ich hab da noch
einen Song in der Schublade.
Ja, genau.
Der reicht für Cascada.
Ja, genau.
So. Genau.
Nee, es war tatsächlich, es waren tatsächlich Songs, die mir viel bedeutet haben auch und die ich nicht veröffentlicht hatte, bewusst nicht veröffentlicht hatte, weil ich nicht wollte, dass die so, die ich so raushauen und dann so weg sind sie so.
Ach so.
Also zum Beispiel, da war ein Song, der ist vergessen, das war ein Song von meinem Vater.
Ja.
Den habe ich extra nie released. Das war ein Song, der mir sehr viel bedeutet hatte und ich habe so gewartet auf den richtigen Zeitpunkt. So.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, Söhne Mannheims, ist doch eine geile, machen wir das.
Ah,
okay. Der Rahmen dann gepasst. Ne?
Aber krass, darf ich fragen, warum, weil du hast ihn ja geschrieben für dich?
Ja.
Mehr
ich
oder weniger?
Ich habe den geschrieben für mich privat einfach. So als, der ist früh, also er ist gestorben so und
ja.
Dann... Er ist an Demenz gestorben,
ja.
Deswegen vergessen. Und es war so ein Song, den wollte ich jetzt nicht einfach so, hey, ich habe jetzt einen Song geschrieben für meinen Vater, der gerade gestorben ist. Das war mir viel zu blöd auch.
Oder ja, aber krass, weil...
Und dann habe ich, der lag dann, glaube ich, 6, 7, 8 Jahre so auf dem Rechner halt. Ich hatte den geschrieben für mich und für meine Familie so.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, hey, ist eigentlich ein guter Song. Warum sollte man den nicht veröffentlichen? Jetzt ist der auch nicht mehr so eng mit mir verbunden. Und zu Söhne passt der gut.
Okay. Und krass.
Dann, also da kann ich diese Pop-Arbeit da halt auch ausleben, die ich habe. Die vielleicht bei Gastone nicht immer passt so.
Okay.
Ja, vor allem ich glaube, du hast auch einen ganz anderen Rahmen. Also ne, also
yeah.
Gastone, sag ich jetzt mal so, dieses Live-Ding und dieses lebenslustige Ding und bei den Söhnen Mannheims vielleicht auch noch mal dieser andere Rahmen halt vielleicht auch dann mit CD und in einem
melancholische Sachen und
so. Ja, ich will es jetzt auch nicht sagen, ein bisschen geregelten Ablauf, aber so vergleichen, weißt du, was ich meine? So, das, So ja, ich finde es krass, dass man einen Song schreibt,
der eigentlich hart gesagt dir wichtig ist, weil du ihn geschrieben hast zu einem gewissen Zeitpunkt und zu einem wichtigen Zeitpunkt, aber dir selber sagst, nein, jetzt ist nicht der Moment. Und dann kommt das und dann sagst du, okay, geil, jetzt.
Ja, passt.
Was ich meine?
Ja, man so, muss, also glaube ich, auch selbst, also gerade so ein Thema ist ja auch krass, so, dass du selbst das wahrscheinlich für dich zum Verarbeiten des Ganzen auch gemacht hast und so weiter und dass du dann halt nach einer gewissen Zeit einen Abstand dazu hast. Und ich sag mal so, jetzt gerade, weil du diesen Song erwähnst, ne, und den Hintergrund, dass man dann sagt, okay, in dem Rahmen kann ich auch noch andere damit erreichen, weil das ist ja auch ein Thema, was auch andere angeht. Und dann, wo du dann halt sagst, okay, es passt, dass ich in diesem Rahmen den veröffentliche und kann dann mit dem, was ich da verarbeitet habe und so, vielleicht auch noch andere erreichen.
Weil und er bekommt auch so die, der bekommt auch die Plattform, die er verdient hat.
Ja, okay.
Weißt du? So, ich
auch das.
Also gibt Songs, wo ich so, wenn ich die raushaue, dann hört das ein paar Leute, also jetzt will mich auch nicht zu schlecht reden, aber weißt du, ich weiß, okay, wenn ich den bei so einem Mann raushaue, dann hat der ein viel größeres Publikum, bekommt vielleicht nochmal eine andere Aufmerksamkeit. Und es ist mir dann auch wichtig, dass der Song, den ich für meinen Vater geschrieben habe, auch die berechtigte Aufmerksamkeit bekommt und nicht einfach nur so, ich hau den jetzt raus, nur das Raushauens willen.
Ja, dann geht er irgendwie unter und dann. Ja.
Okay, aber sorry, wenn ich, also sei ehrlich, wenn die Frage zu tief ist, wo ich reingehe, aber du hast ihn ja geschrieben. Und du hast ihn, ich sage es mal so, weil ich das ein bisschen kenne, aus vielleicht Selbsttherapiegründen geschrieben.
Mhm.
Aber es gab ja in dem Moment für dich noch keinen Gedanken, wann ich den rausbringe. Und klar gab es in dem Rahmen dann anscheinend den richtigen Punkt zu sagen, geil, jetzt, das ist der Moment oder das ist der Punkt, wo ich den rausbringen kann und will. Aber hätte es sein können, dass der nie rausgekommen wäre?
Ja, hätte auch passieren. Okay. Also ja, du krass. Musst dir vorstellen, ich bin ja dann nicht jahrelang rumgelaufen und dachte im Hinterkopf, ich habe ja noch diesen einen Song, ich warte nur auf den Moment, sondern...
Der war da und so.
Der war dann da und dann überlegt man, ey, wir müssen jetzt mal einen Song oder ein Album rausbringen. Habt ihr nicht Songs liegen? Und dann fängst du an, so im Rechner zu gucken, was habe ich denn da für angefangene Songs, die man nie veröffentlicht hat. Oder ich habe auch viele Songs geschrieben für andere Künstler und die haben sie dann nicht genommen.
Ich frage da gerade so tief,
man so durch,
weil ich das kenne. Ne?
Und dann sieht man, ah, stimmt, das ist ja noch der.
Ja, yeah, okay.
Der nicht passen so und dann... teasert man den so an und guckt, passt es, würde das passen und was ist mir wichtig, damit ich den überhaupt rausbringe. Also was zum Beispiel jetzt nicht gegangen wäre, wenn die jetzt gesagt hätten, ja cool, aber wir ändern jetzt nochmal den Text hier an den Stellen. Oder
ja, so. Klar, okay.
Dann hätte ich gesagt, nee, dann behalte ich den Song.
Genau.
Oder nee, wir wollen aber, dass den jemand anderes singt. Da hätte ich auch gesagt, so ey, nee.
Nein, genau. Mhm. Nee, warum ich so tief frage, war so dieses, ich kenne das, wenn man einen Song oder einen Text schreibt, wo man sagt, der ist mir in dem Moment sehr wichtig, aber ich weiß nicht, wann was passiert. Und wenn der nie rauskommt, ist auch cool für mich, weil ich habe ihn geschrieben.
Ja.
Aber es gab halt den Moment dann für dich.
Genau, es hat da einfach ganz gut gepasst.
Ja,
so.
Okay.
Und deswegen genieße ich das auch. Also die Söhne Mannheims Geschichte... Ich genieße das, weil das einfach nochmal eine ganz andere Art ist, Musik zu machen als bei Gaston. Das ist viel, viel disziplinierter, viel koordinierter.
Professioneller, aber ja.
Professioneller wollte ich nicht nennen, aber.
Ich hab's so genannt, ist okay.
Ja, es ist okay. Und ich habe eine andere Rolle dort.
Ja. Yeah.
Ich habe nicht so eine Rolle, wo so alles auf mich fokussiert ist und, sondern ich komme dahin. Management organisiert alles. Ich bekomme meine Zimmerkarte. Da ist dann Hotel. Um 15 Uhr bitte zum Soundcheck kommen.
Ja, sehr gut.
So, und irgendwie genieße ich das auch. Also ich finde es irgendwie auch geil, diese Rolle mal zu haben.
Voll.
Und auch nicht, auch mal zu sagen, so nee, ich singe da nicht mit. Ich fühle es nicht. Lass doch den Karim das singen. Oder soll er das singen? Oder
ist so?
Ja, ja, klar. Also wir suchen uns schon selber aus, wer was singt und
okay, geil.
Gibt Sachen, wenn die mir zu schnulzig sind, dann habe ich da auch manchmal gar nicht. Nee,
sehr gut.
Soll jemand anderes machen.
Aber wenn ich kurz fragen darf, wie ist denn da die Konstellation?
Wie meinst du das?
Naja, keine Ahnung. Sänger, Band.
Ja, die Band ist immer noch dieselbe.
Okay.
Also die Musiker sind dieselben.
Ja.
Also dieselben wie in den letzten 10, 15 Jahren.
Ja.
Natürlich nicht, da sind ja auch immer wieder die Leute gewechselt, Sänger. Sind ein paar ausgestiegen. So, Sänger sind ein paar ausgestiegen, jetzt bin ich wieder im Mikro.
Alles gut.
Wieder wie zum Beispiel Xaver.
Ja.
Oder Marlon ist ja nach Jamaika zurück. Der Tino, den habe ich nie richtig kennengelernt. Der war aber auch ewig bei den Söhnen gewesen. Der ist auch ausgestiegen. Henning Weland.
Ja.
Von H-Blocks.
Ja.
Der war ja auch sehr lange dabei. Der ist auch ausgestiegen, als ich gekommen bin. Also es war erstmal so ein Gefühl von, ui, ob das hier noch gut geht, weil es ja, wer ist denn eigentlich noch dabei? So.
Mhm.
Und ich finde, dass wir das ganz gut aufgebaut haben danach. Also es war ja erstmal, es kam direkt Corona.
Ja.
Dann gab es ein paar Aussagen von Xaver, die nicht so gut ankamen.
Ja.
Dann wurden wir überall gecancelt. Radiostationen haben Söhne Mannheims nicht mehr gespielt und Veranstalter haben erstmal keinen Bock gehabt. Und das hat mich irgendwie auch gereizt an diesem Projekt.
Mhm.
Also das hat mich tatsächlich am meisten gereizt. Diese Band, die so eigentlich am Boden ist und zerbröckelt ist und jeder denkt so, also Söhne Mannheims ist tot. Da versuchen so irgendwie so mein Ding mit reinzubringen.
Ja.
Das hat mich gereizt und ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt in den Jahren jetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist so, und die Leute jetzt, die da sind, das ist eine coole Familie und wir verstehen uns alle sehr gut. Metaphysics ist noch da, der Rapper.
Mhm.
Das macht tierisch Spaß mit dem. Klimas ist da, auch einer der Sänger. Karim ist neu, ich bin neu und Dominik ist so ein Riesentalent. Der ist jetzt auch schon über 10 Jahre bei Söhne dabei. Das war einer, der bei The Voice mitgemacht hatte.
Mhm.
Und der Xaver hat ihn dann in die Band geholt. Da war Xaver Jurymitglied bei The Voice.
Ja.
Und hat gesagt, ey, du bist ein geiler Typ, du singst geil. Komm mal mit. Und der Typ ist ein krasser, ein unfassbarer Sänger.
Aber sind das ja, was heißt eigene Songs, aber
wir spielen natürlich alte Söhne-Songs auch.
Auch, okay.
Alte Xaver-Songs und
ja,
so. Ich singe jetzt, live singe ich immer und wenn ein Lied.
Ah ja, okay.
Und so, ich singe das halt auf meine Art.
Ja,
so.
Okay,
und,
gut.
Das war mir, ich habe denen immer gleich gesagt, ich bin jetzt kein Soul-Sänger und so. Ich meine jetzt, ich singe, wenn ihr wollt, singe ich gerne mit, aber ich singe das so, wie ich es fühle. Und also ich habe alle Freiheiten bei Söhne Mannheims bekommen, die ich haben kann und deswegen bin ich auch noch dabei und fühle mich wohl. Also man wird da zu nichts gezwungen und keiner steht da und sagt, ey, du musst aber diese Phrase genauso singen, wie es der Xaver gesungen hatte.
Ja.
So. Das wäre Blödsinn auch.
Ja.
Kann ich gar nicht.
Ja, stimmt. Mit schon eine andere Stimme. Auf jeden Fall.
Ich finde, man hat ja auch eine andere Zeit. Wie gesagt, es hat ja so eine Entwicklung durchgemacht und dann praktisch Neuaufbau stattgefunden und dann, glaube ich, muss man auch so seinen eigenen Charakter und seine eigene finden.
Stil und, finden einfach.
Ja, so. Eigenen Stil und ich meine, es ist ja auch eine schwere Last, sage ich mal so. Also stelle ich mir jetzt vor, wenn du sagst, ich meine, wenn man überlegt, was das mal für eine Wucht hatte, ne, und ich meine, kennen wir ja auch alle von früher und dann zu sagen, okay, jetzt starten wir mal neu und bauen es mal wieder auf.
Ja, natürlich, man ist so konfrontiert mit, es gibt auch ganz viele Leute, die immer sagen, ah, ohne Xaver seht ihr nix und bla bla und so. Da gibt es natürlich Hater auch und so.
Ja.
Aber wir fragen zum Beispiel wir fragen auf jedem Konzert, wer ist zum ersten Mal auf dem Söhne-Konzert? Und es sind immer wieder richtig viele Leute, die noch nie auf dem Söhne-Konzert waren. und das erste Mal jetzt da sind. Und wir haben uns ein neues Publikum erspielt und natürlich ist das nicht so groß, wie es mal war, aber es reicht.
Ja, aber ihr habt da selber was erschaffen, aber das ist ja auch das Ding, ihr seid ja dann auch ihr. Ne? Ich meine, das ist ja dann im Grunde in einer gewissen Linie, aber ihr seid ja dann trotzdem neu. Ich meine, es ist ja auch eine andere Zeit und ich meine, es sind andere Leute und da kann man sich dann auch nochmal ganz anders ausleben. Also ich finde es auch ehrlich gesagt faszinierend. Gut, wir sind alle auch mit Söhne Mannheims auch aufgewachsen, ne? Ja. Ist klar. Auch gerade, ich meine, Rödelheim-Hartreim-Projekt, das war es alles daraus gewachsen ist, ne? So, ich meine, das gehörte ja auch an alles da, dazu und zu einer gewissen Zeit. Und ich finde es cool, dass man das irgendwie so, dass man so den eigenen Stempel dann aufdrückt. Ich meine, und gerade was du jetzt im Vorfeld erzählt hast, so wie du Musik machst und was du machst, dass das nochmal so ein ganz anderer Aspekt ist, auch von deinem künstlerischen Schaffen oder Treiben oder wie du es so nennen willst, finde ich halt auch eine spannende Geschichte. Vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, weil du gesagt hast, das ist nochmal eine andere Art von Auftreten und so weiter. Wie ist denn das für dich, wenn du auftrittst? Ist das, ist immer so eine ganz normale Frage, weil ich weiß, der Kollege, der war immer sau aufgeregt. Wie ist das für dich, wenn du so kurz vor dem Auftritt bist?
Wenn es einen neuen Titel gibt und ich bin unsicher, dann bin ich aufgeregt.
Ja, okay.
Also das ist ekelhaft. Dann so, hoffentlich verkacke ich den Song nicht, hoffentlich vergesse ich die Textteile nicht. Und das ist ja alles schon vorgekommen. Deswegen habe ich ja dann auch Angst davor. Weil man immer wieder meine Textteile vergisst oder scheiße, wie war das jetzt nochmal? Und da bin ich aufgeregt. Wenn die Sachen sicher sitzen, dann nicht. Bei Gastrone, wenn ich weiß, okay, wir spielen heute keinen neuen Song, dann ist alles entspannter. Ist das wie kacken gehen so. Aber wenn ein neuer Song da ist, bin ich aufgeregt, ja.
Aber du machst ja beides, ne? Also du spielst Gitarre und singst.
Bei Söhne Mannheims nicht. Da singe ich nur. Aber sonst Gitarre und Gesang ja bei Gastone. Das war das erste Mal bei Söhne Mannheims ohne Gitarre. Das ist auch immer noch bis heute merkwürdig, weil ich mich so nackt fühle. Ich
weiß, ja, wo ist dich fest jetzt?
Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt machen soll. Soll ich jetzt tanzen oder...
Schalburio.
So ist er da, irgendwie so ein bisschen bescheuert, so.
Boah, ich finde das andere viel schlimmer.
Was denn?
Also Gitarre spielen und singen.
Ach so.
Ich meine, du kennst von der Straße dann, ne, als Musikant.
Also für mich ist das cool, weil ich kann mich dahinter verstecken. Ich kann, ich muss mich jetzt nicht krass bewegen. Es nimmt dir keiner übel, wenn du einfach nur da stehst, weil du spielst ja Gitarre. Aber bei Söhne stehst du dann so.
Ja, aber die Kombi finde ich viel schlimmer. Also
beides machen.
Meine Kombi wäre, ich vergesse einen Akkord und muss ja auch singen.
Das komischerweise habe ich gar nicht so. Also
gehört Gitarre zusammen,
ist,
ne?
Ja, das ist okay.
Okay.
Das ist in Ordnung. Das sind die Texte bei mir manchmal.
Die fehlen.
Die dann so, oh, Blackout. Also ich muss noch die Augen zumachen, weil wenn ich dann so gucke, dann fange ich an zu denken. Und dann denke ich so, oh, guck mal, ja, warum guckt denn der jetzt so komisch, kritisch? Oder dann da. Und dann
hat das 1 Euro eigentlich oder 5 Euro?
Ja, genau. So. Dann fängst du an, sich zu denken und dann, boom, ist der Text weg. Deswegen habe ich am liebsten die Augen zu, weil dann kriege ich es nicht so mit. Aber sobald ich aufhabe, dann fange ich an, irgendwelche Sachen zu denken und dann ist der Text weg.
Hm. Okay, das heißt, Gesangstext merken und singen ist schwieriger als
für mich, ja.
Akkorde oder Gitarre spielen.
Also ich kenne andere, die lesen sich einmal einen Text durch und wissen den, aber ich kann meine eigenen Texte manchmal nicht.
Ich kenne es. Ich kenne es.
Ja. Und die sagen, hey, du hast doch den Text geschrieben, wie kann das sein, dass du nicht weißt? Ich weiß, wann ich den geschrieben habe. Also ich bin das
ja, vor allem so viele dann auch. Ich meine, über die Zeit kommt ja auch was zusammen, ne?
Ja.
Ich meine, ganz kurz, wenn du so im Radio hörst oder so beim Autofahren, dann kannst du mitsingen.
Ja, genau.
Ne? Oder was wir neulich hatten, ne, haben wir neulich mal irgendwie Alten Moses oder Rudolf Hartmann, konnte ich fast alles. So, und da ist aber genau der Punkt. Die Betonung liegt nämlich auf fast alles. Wenn ich dann mal aussetze und dann wieder einsteige, dann ist es gut, aber du darfst es nicht, du musst durchziehen. Ja, das ist natürlich das ist eine andere Nummer. Deshalb habe ich auch gefragt, weil ich weiß, bei ihm war das auch immer so, die sind auch immer die Texte dann nochmal durchgegangen, nochmal. Und ich meine, bei euch war es ja auch so, ihr habt ja auch sehr oft immer das Gleiche dann auch und in einem kurzen Abstand. Aber also für mich ist auch,
und ich bin kein Sänger und gar nichts, aber dieses Auswendiglernen oder bei Schauspielern ja. oder sowas, weißt du, wo ich dann denke, so, das ist für mich so ein K.O.-Kriterium. Ne?
Also, was mir leichter fällt, ist, wenn der Text irgendwie so einen gewissen Sinn ergibt in der Reihenfolge. Hm. Also es gibt so eine Story.
Ja.
Und dann kannst du dich da so dran halten. Aber wenn der Text so ist, dass die zweite Strophe auch die erste sein könnte oder die ersten zwei Zeilen auch hinten sein könnten, so, weil es keinen Sinn ergibt, yeah. sondern einfach so wie so Floskeln, die aneinander gehängt sind, dann ist Chaos. Das ist Chaos in meinem Kopf. Dann,
einfach raushauen, weil du merkst,
dass ich mit der zweiten Strophe an. Das Schlimme ist, bei Söhne kennen die Leute natürlich die Texte. Also ich weiß, dass ich bei Und wenn ein Lied, und das, ich meine, das ist der wichtigste Song für den Söhne Mannheims, der erfolgreichste Song, das Publikum, die kennen alle den Text.
Dann lässt du
die Dinge. Aber es ist eigentlich so geil, weil du kannst nur das Mikro reinhalten.
Ja, das habe ich dann aber erst später erst gelernt. Achso. Das mache ich heute. Ja, wenn es mir einer in der Maische kombiniert hier. Aber damals habe ich immer eine Stelle, die ich immer verwechselt habe. Ja. Sag ein kleines bisschen
Wahrheit.
Mhm. Und schaff ein kleines bisschen Klarheit.
Ja.
Und das habe ich immer verwechselt. Ich habe immer erst gesagt, schaff ein kleines bisschen Klarheit und danach sag ein bisschen Wahrheit. Und dann habe ich schon in den Gesichtern so.
Augen zu schnell. Augen zu im Mikrofon.
Augen zu schnell durch.
Ey. Ja, aber das ist. Und wie sieht dein. Also gut, wir haben jetzt zwei Parts abgedeckt. Also du hast Gaston und du hast Söhne Mannheims. Und hast du drumrum. Was machst du sonst? Also was ist sonst noch da, so dein Tagesgeschäft?
Schreiner.
Tatsächlich habe ich jetzt seit 1,5 Jahren noch einen neuen Job. Also ich habe jetzt noch eine Firma gegründet und bin jetzt, ich sage mal, Drogendealer.
Okay.
Aber mit Lizenz. Ich verkaufe, bin Großhändler für medizinisches Cannabis.
Okay.
Und vertreibe das so an die Apotheken. So. Und da habe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre intensiv dran gearbeitet. Und wir machen jetzt so eine Smokerbar auf in der Innenstadt, in der Konstabler Wache, wo Leute
passt, ja.
in die Bar kommen und können dort halt ihre Joints rauchen und können ihr medizinisches Cannabis bestellen.
Aber dort?
Das geliefert, genau. Die kommen in die Lounge, also wir haben jetzt noch nicht offen, aber Mitte April wollen wir aufmachen und eine Apotheke um die Ecke, die bringt dann das Medikament in die Lounge. Also du kommst in die Lounge im Prinzip, bestellst was online.
Ja.
Mit der Lieferadresse von der Lounge.
Wenn du ein Rezept hast.
Das bekommst du online, genau.
Okay.
Bekommst das Rezept, bestellst.
Ja.
Und die Apotheke bringt es in die Lounge und dann kannst du da gleich sitzen bleiben und kannst einen Joint rauchen und einen Kaffee trinken.
Die Apotheke aber ein Eingestellter, der extra die ganze Zeit hin und her läuft, oder?
Genau, aber die Apotheke ist tatsächlich als wirklich 2 Minuten zu Fuß.
Okay.
Aber die haben da mehrere eingestellt, weil es läuft gutes Geschäft für die.
Okay, ich frage jetzt dumm, also das heißt, ich kann nicht auf der Konsti irgendwo was kaufen und dann an die Lounge kommen?
Doch, kannst du auch machen.
Na dann.
Du kannst auch deinen Weed okay. mitbringen oder deinen Hasch mitbringen. Du musst auch nicht, du kannst auch so kommen und Zigarette rauchen. Aber die Idee ist, eine Smoker-Lounge für Cannabis zu machen. Im Prinzip kannst du mit Freunden kommen und kannst der Kumpel, der nicht raucht, der kann sein Bier trinken und der andere, der nicht trinkt.
Also bist du ein Coffeeshop wie Amsterdam?
Ein Coffeeshop wie Amsterdam, nur dass du nicht bei uns Weed kaufst, sondern die Apotheke verkauft es.
Verstehe.
Und ich verkaufe es der Apotheke. Also ich verkaufe es der Apotheke, erstelle das Menü als Großhändler, verkaufe es der Apotheke.
Ah, okay, verstehe.
Erstelle das Menü, was es nur in der Lounge gibt.
Ja, okay.
Die Apotheke verkauft es dann die Leute.
Okay. Aber konsumieren ist dann bei dir erlaubt?
Genau, konsumieren ist erlaubt.
Und wo ist das dann an der Konzi?
Direkt da bei McDonald's in der Gelbhirstraße 10. Das ist
Seitenstraße.
Ja, so eine Seitenstraße da direkt, wo so ein Skigeschäft ist.
Ja, yeah, ich weiß wo.
Dann, ja, genau.
Dann du, kommst du gerade davon fragen, du weißt wo.
Ja, ich überlege gerade.
Yeah.
Ja, aber schon.
So schräg gegenüber von McDonald's.
So eine Passage, gell? So eine kleine.
Ja, so eine kleine, genau.
Ja, genau, wo es dann auf die Hauptstraße wieder geht.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, krass, das ist dann so barmäßig.
Ja, das ist eine Bar.
Ja.
Wir wollen ein bisschen Kultur machen, auch ein bisschen Live-Musik.
Auch.
Abends und DJ-Abende machen und wollen Fußballspiele übertragen, wo man dabei kiffen kann, Kinoabende.
Okay.
Halt immer mit diesem Konzept, dass du dabei einen Joint rauchen kannst.
Legal.
Legal.
Natürlich.
Ja. Und das wäre so meine zweite Leidenschaft. Also neben der Musik ist ja Cannabis auch so eine Leidenschaft von mir. Und deswegen war das ja naheliegend, dass ich irgendwann auch...
Muss ich mal fragen. Ich meine, wenn du diese Leidenschaft hast und dann so ein Business aufbaust, das ist nicht kontraproduktiv.
Ja, meine Leidenschaft ist jetzt nicht, den ganzen Tag zu kiffen. Das war früher mal gewesen. Mittlerweile habe ich mich da ganz gut unter Kontrolle. Also ich rauche so... Nach Feierabend brauche ich meinen Joint so am Abend, aber früher habe ich natürlich den ganzen Tag durchgekifft.
Was heißt Feierabend?
Ja, wenn ich
so... Sorry, wenn ich so frage.
Ja, Feierabend heißt so, wenn ich so meine Sachen erledigt habe, ja, einfach.
Okay.
Also, wenn das um 3 nachmittags ist, dann ist gut.
Okay, ja, ist okay.
Ist aber selten so. Aber meistens, also wenn ich noch Auto fahren muss, dann rauche ich meistens nicht. Also zum Beispiel, jetzt habe ich noch keinen geraucht heute, aber wenn ich jetzt gefahren bin von euch nach dem Podcast und fahre nach Hause
dann
und ich das noch Bock habe, dann rauche ich noch einen Joint.
Ja.
Aber dafür trinke ich keinen Alkohol.
Auch gut.
Also ist so, Alkohol ist nicht so meins. Ich kiff halt gern.
Ey, ist auch schön offen darüber zu reden.
Ja.
Und darüber zu reden zu können.
Ja. Macht mir gleich die Frage auf, hat das irgendwie auch einen Einfluss auf deine Musik?
Also wenn man Spaghetti Ska hört, dann eher nicht, würde man eher denken, der ist auf Koks oder so. Das habe ich aber noch nie gemacht. Nee.
Ja, weißt du, was ich meine? Manchmal so, keine Ahnung, im Hip-Hop oder so, dann hast du ja dann diese...
Ja, die kiffen alle.
Ich glaube, meine Musik hat so mit Kiffen gar nicht viel zu tun.
Nee, okay. Also auch nicht im künstlerischen
Entstehungsprozess. Auch nicht unser Publikum tatsächlich so. Also, nee, okay. Auch nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich das so... Nee, würde ich nicht sagen.
Okay.
Ich habe auch keine Songs geschrieben übers Kiffen oder so. Ist jetzt nicht so... Ich rede jetzt darüber, weil ihr mich gefragt habt, was ich noch so habe. Und das ist so halt noch ein Job.
Ja, ich hatte eher gedacht, so andere künstlerische Projekte, musikmäßig oder so, aber so, das ist auch interessant.
Tatsächlich mache ich jetzt gerade keine anderen Projekte mehr.
Okay. Aber ich meine ganz ehrlich, da hast du ja auch genug Felder, um dich auszutoben. Ist das auch, ist es im Moment eher Schwerpunkt an Auftritten oder bist du auch im Hintergrund dann am Machen noch mit neuen Sachen?
Also ich habe ja früher ziemlich viel für andere Künstler geschrieben, so das habe ich früher schon gemacht, aber mittlerweile, ich habe da so viele schlechte Erfahrungen gemacht,
okay,
dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte, so für andere zu schreiben und denen dann irgendwie, also ich habe bis jetzt keine Erfahrung gemacht, wo ich dachte, egal, geil, dass ich das gemacht habe. Sondern entweder waren die Künstler, dann haben die Songs genommen und nicht mehr an mich gedacht oder es ist nie was draus geworden. Also ich kann mich einmal erinnern, ich war ja beim Verlag gewesen, BMG, und die haben mich zu so einem Songwriter-Camp geschickt, irgendwie 5 Tage nach Berlin, jeden Tag für irgendjemanden schreiben. Das war wie in der Fabrik, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da bin ich schon am 3. Tag wieder gefahren. Die haben mich dann auch nie wieder gefragt. Und,
ich liebe es.
Nee, das ist dann wieder der künstlerische Unterschied auch, weil wir hatten ja auch schon jemand hier, der es auch immer macht und so mit dem Singen und.
Ich habe kurz gefragt, ob er nach Namen fragen soll, aber
aber ich glaube, das ist halt einfach ein ganz anderes, ja nicht Genre, aber eine ganz andere Art der Arbeit und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo soll die Reise da hingehen.
Ja.
In dem Fall, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, mit für andere Songs schreiben, passt bei dir auch besser, wenn du für dich selber schreibst, glaube ich. Ja. So wie ich dich jetzt kennengelernt
habe. Ich kann es auch verstehen, ne, dieses so, dass es manchmal nicht passt.
Ja, wie gesagt, nochmal.
Für andere zu schreiben, so.
Ja, also sagen wir mal, hätte ich gute Erfahrungen gemacht, so, dass das irgendwie gewürdigt worden wäre.
Ja.
So auf irgendeine Art und Weise, dann hätte ich das vielleicht noch weitergemacht.
Mhm.
Aber es war oft, also war eigentlich bei allen Fällen war es so, dass mir das überhaupt nichts gebracht hat, außer dass ich Zeit verloren habe und gute Ideen weggegeben habe. Und danach musste ich dann irgendwie mit meinem Anwalt kämpfen, dass ich irgendwie meine Rechte wieder kriege oder dass ich ein bisschen was abkriege.
Okay.
Oder
okay.
Also ich will jetzt auch keine Namen nennen, aber
es
war oft so gewesen, dass es mich mehr unglücklich gemacht hat als glücklich.
Nee, das passt ja gar nicht.
bei dir rein.
Nee. Aber schade, weil normalerweise wisst ihr auch, das heißt, du wurdest nicht gebucht und bezahlt dafür.
Zum Beispiel, ja, oder es wurde danach nicht mehr gewusst, was ich denn schon geschrieben habe. Wurde dann einfach so angemeldet. Ohne.
Es wurde nicht gewusst, okay. Ist gut.
Also, ach so, also nicht dein Name genannt als Autor.
Oder? Ja, genau.
Das ist ja auch dann völliger Quatsch.
Ja. Also abgesehen vom Bezahlen. Da gab einmal, da habe ich für eine krasse Künstlerin, die sehr erfolgreich war, habe ich bestimmt ein Dreivierteljahr Musik gemacht und Songs geschrieben. Und ich hatte nicht mehr, zum Zeitpunkt hatte ich nicht mehr Geld für eine Fahrkarte für die Bahn, weil ich bin die ganze Zeit schwarz gefahren. Und dann kam es zu dem Punkt, wo es dann endlich Geld geben sollte. Und dann kam später raus, dass das ein Vorschuss war und nicht eine Bezahlung. Sondern die haben mir dann einfach so einen Vertrag untergejubelt und es war ein Verlagsvorschuss gewesen.
Hm.
Und das Ding war dann nicht erfolgreich und ich durfte den ganzen Vorschuss wieder zurückzahlen. Also, dann hab ich eine Verweisbürger.
Ah,
okay. Warum soll ich das da noch machen? Befriedigt mich überhaupt nicht.
Auf keinen Fall, nein.
Aber es liegt dann vielleicht auch an mir ein bisschen, dass ich zu gutmütig bin, nie nach. Also du, normalerweise machst du dann irgendwie was aus und dann packt man den und dann sagt man, okay, das ist mein Deal, ich will das und das haben. Das habe ich halt nie gemacht. Ich war immer so, ja, geil. Klar, ich schreibe dir einen Song und so, lass treffen. Und
ja, aber ist ja auch so. Spaß plus...
aber ich finde, so sollte das eigentlich sein.
Ja, aber normalerweise, genau, das ist deine Berufung, das ist geil, ich habe Bock drauf, ich habe Spaß dran.
Allgemein, dass Menschen dabei. Da irgendwie immer versuchen, da einen Vorteil rauszuschnappen. In solchen Sachen finde ich halt, da sind wir wieder bei diesem Business-Ding. Und dann, ja...
Ja, ich war nie ein Businessman gewesen. Das ist so. Das haben andere besser hingekriegt.
Ja, aber schade, dass dann oft Menschen, die nicht unbedingt Businessmenschen sind,
den Kürzeren ziehen.
Den Kürzeren ziehen, genau.
Und zu
ungerecht oder über den Tisch gezogen werden oder ungerecht behandelt werden, ja.
Ja, ja, also ich... Wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich würde sowas nie machen mit jemandem. Sondern ich würde dann immer, zum Beispiel dieser Vergessen-Song, den habe ich mal geschrieben mit einem, ich hatte den Song geschrieben, aber ich war in Hamburg gewesen mit einem Pianisten.
Ja.
Und der hatte die Musik gemacht und ich hatte den Text draufgeschrieben.
Ja.
Und dieser Song kam ja erst dann irgendwie so 10 Jahre später oder so raus mit Söhne Mannheims. Trotzdem habe ich aber an den Typen halt natürlich gedacht und habe ewig überlegt, wie hieß denn der nochmal, hab Leute angerufen, hab versucht.
Weil der quasi die Piano
weil er das Piano geschrieben hat. Genau. Und es wäre mir einfach zuwider gewesen, jetzt den einfach zu vergessen oder den nicht reinzuschreiben. So.
Yeah.
Also das ist mir halt wichtig und ich bin immer davon ausgegangen, dass das anderen Leuten auch wichtig ist, aber die sind da nicht alle so.
Leider, ja. Naja, lass uns zu erfreulicheren Themen kommen.
Mal ein paar Fragen stellen. Ich glaube, sonst sprengen wir hier auch den Zeitpunkt.
Nee, auf jeden Fall, pass auf. Ich hab,
du bei den ganzen Fragen, die dort reinkamen.
Ich suche gerade mein Handy, warte.
Da oben, auf der Kerze.
Auf der Kerze, genau. Giuseppe, pass auf.
Ja.
Wir haben, jetzt geht's los, pass auf. Abgesehen von den Zuhörerinnen und Zuhörerfragen haben wir.
Weißt du, was meine große Angst war?
Sag mal.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass das hier dass du ein Eintracht-Podcast ist. Weißt du, dass ihr so Eintracht-Fans seid und jetzt kommen so ganz viele Eintracht-Fragen wegen dem letzten Song, weil diese Anfrage von dir kam ja, als dieser Frankfurt-Song rauskam.
Ach
weil
so.
Das hat sich gar nicht so...
Nee.
Und ich dachte, jetzt kommen vielleicht so, jetzt kommen so Frankfurt-Fragen. Wer spielt denn gerade da und wie ist
das? Nein, keine Sorge. Keine Sorge.
Nee, ich bin ganz froh, dass toller Podcast ist.
Es wird nur fast so schlimm.
Warte, lass mich das noch kurz erklären.
Ja, mach das.
Weil wir hatten immer wieder, weil wir sind ja auch nicht so ganz strukturiert, was unsere Arbeit hier angeht. Und wir haben das immer wieder, und der Name ist auch schon öfter gefallen. Und dann haben wir dich beim Hassan im Kino, haben wir ja vorhin auch mal auch wieder gesehen. Und dann war das nur, dass der, als du den Eintracht-Song gepostet hast, habe ich den repostet, und weil der hat war geil gepasst halt auch in der Situation gerade, das ist geil, den möchte ich so auch weitertragen und so. Und dann hat der Steven dann auch gesehen und dann ist uns eher darüber wieder eingefallen, ja, okay, pass auf, ja, der war ja noch nicht hier. Also ja, wir haben auch hier Eintracht-Bezug, Leute, da reden wir halt auch ein bisschen anders drüber und so, aber das war jetzt gar nicht unsere Intention. Es ging einfach um deine Musik.
Ja, ich dachte nur so, oh, vielleicht kommen wir, ich bin, klar, ich bin Eintracht-Fan, aber ich habe keine Ahnung vom Fußball.
Danke, ich auch nicht.
Ich dachte so, ich komme nicht jetzt so.
2-1 jetzt hier gerade.
Ich dachte, wie so ein Idiot und so.
Auf keinen Fall.
Wir haben das letzte Spiel und hier neue Trainer. Und boah, scheiße.
Keine Sorge. Wir haben einen Fußballfan, also einen wirklich Fußballfan hier.
Ja, das habe ich an deinem Pullover gesehen.
So?
Ja,
und
für die haben wir auch schon gespielt.
Ja, der Marc, der war auch schon
hier.
Also ja, natürlich, wenn man uns fragt, natürlich sind wir Eintracht-Fans.
Ja klar, ich bin auch Eintracht-Fan ohne Fußball. So, genau, Frankfurt-Fan.
Ja. Genau, so.
Genau, das hat ja auch was mit Gefühl zu tun,
genau.
Das muss ja nicht immer.
Aber es ging
nicht. Keine Angst, ich glaube, es gibt doch keine Fußballfragen.
Nein, es gibt keine Fußballfragen.
Nee. Kann man dich schon mal beruhigen.
Aber Fragen von Fußballfans, aber nicht zum Thema Fußball. Ja, so, aber wir läuten das Ganze ein mit, wir haben seit langem endlich mal wieder, also unser Barbesitzer Siggi,
ja.
Ne, der hat die Bar an uns abgetreten, weil der ist viel im Ausland unterwegs mittlerweile. Aber der schickt ab und zu immer Fragen per Sprachnachricht.
Okay.
Und wir haben lange keine bekommen, aber heute, zur Feier des Tages, weil du da bist, haben wir wieder eine bekommen von ihm.
Okay, geil.
Also wir steigen damit ein. Ich würde dir erstmal seine Frage vorspielen, danach gehen wir in die anderen Fanfragen, sagen wir mal so. Ne?
Das ist deine Kategorie, kannst du nennen, wie du willst.
Ja, sorry, ich nenne es Fanfragen. Aber hier kommt die Frage von Siggi.
Gutes Tibi und Tobi, der Siggi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, ihr habt doch da der Giuseppe von der, wie heißt die, Castone, hast du mir gesagt, gell? Am Stammtisch da, also. Ich hab mir das auch mal angeguckt da beim Instagram, oder ich habe auch jetzt dieses Bodylight, habe ich ja auch, gell? Hab ich mir mal angehört da so, es klingt ja schon sehr voluminös hier. Schöne Musik, hört mich so busy an. Joe Cocker, so, weißt du, aber ich glaube, der Joe Cocker hat mit ein paar Brandweinen nachgeholfen und so. Und du hast mir auch gesagt, dass der ein Tonstudio auf dem Boot hat. Da habe ich auch gedacht, so ein bisschen Gunter Gabriel-mäßig, der hat auch immer Gitarre gespielt und so. Und da habe ich mich gefragt, wenn der schon so ein Studio auf dem Boot hat, was war denn so die verrückteste Location, wo der aufgetreten ist? Ich weiß nicht, so Himalaya oder in, keine Ahnung, Essensabteil im ICE oder sowas. Das würde mich mal interessieren. Also, euch viel Spaß. Der Siggi.
Ja, gut. Also, ich glaube, wir müssen ganz kurz noch mal klären. Du hast ein Hausboot, ne?
Mhm.
Mit einem Tonstudio.
Ja, genau.
Aber du wohnst da nicht?
Nö, aber ich penne da öfter mal.
Okay,
auf jeden Fall, ja. Aber es ist sogar ja, so ein Jugendtraum, den ich mir erfüllt habe.
Ja.
In Offenbach steht das Ding. Und da habe ich so ein kleines Kompositionsstudio drin, so wie ihr auch hier, so ein Schreibtisch mit einem Computer und ein paar Gitarren hängen an der Wand.
Ja, aber ganz kurz, ein Hausboot ist größer als das hier.
Ja, das Hausboot ist größer natürlich,
okay.
Klar.
Okay.
Ist größer, aber es ist jetzt kein Tonstudio in dem Sinne, weißt du, so wie man sich jetzt vorstellt, sondern es ist halt, ich schreibe da meine Songs und...
Aber es ist ein Hausboot?
Ja.
Also sorry, das interessiert mich sehr, weil...
Ja.
Ich wollte unbedingt mal auf so einem Hotelboot schlafen.
Ja.
Und es gibt so ein Hotelboot, was so bis, keine Ahnung, bis Koblenz fährt oder so. Oder auch bis Holland fährt, weißt du, so diese Glasscheiben bis auf den Boden.
Ah ja.
Und dann hat meine Freundin mich überrascht mit einem Hotelboot, das in Höchst steht.
Ah ja, ich weiß welches.
Kennst du das?
Ja. Ja.
Was geil ist eigentlich.
Also ich
auch sehr alt.
Das ist traumhaft.
Also ja, obergeil.
Liebe es.
Ja.
Auf dem Wasser ist wunderschön.
Das ist ein ganz anderes Gefühl, gell?
So, und dann, also ich stand da, wo diese Fähre in Höchst ablegt, die rüberfährt.
Ja.
Und dann war so, warte, dein Geschenk kommt gleich. Und ich dachte so, okay, so, wow, jetzt, so, und dann war so, okay, das ist da. Und das steht ja da.
Geil.
Und das war so im Umbau.
Mhm.
Aber die haben, glaube ich, schon so 5 Zimmer fertig gehabt, glaube ich. Und mittlerweile ist, glaube ich, alles fertig. Aber das ist halt dieses Oldschool-Boot, was in Höchst steht.
Ja. Fährt es eigentlich oder steht
es? Nee, es fährt nicht, es steht.
Genau, meins fährt auch nicht. Das steht auch.
Ja.
Ja.
Aber du hast es komplett umgebaut, ne?
Mhm. 3 Jahre lang haben wir da gebaut. Ja. Also ich habe das Ding günstig geschossen.
Ja.
Von einem echt coolen Typen, der mir das gegönnt
aber
hat.
Aber war das ein Hausboot? Nein.
Das, also es war früher, 1935 wurde das Ding gebaut und war immer eine Schute. Eine Schute ist so ein Ding, was geschleppt wird.
Ja.
Das heißt, die haben da so Kohle drauf gepackt oder was auch immer.
Ja.
Und dann wurde das geschleppt und dann wie so ein LKW, so ein LKW-Anhänger.
Anhänger, genau. Ja,
dann okay. Haben die irgendwann in den 50er Jahren das Ding umgebaut. Und dann war das so ein Aufenthaltsraum für die Hafenarbeiter gewesen.
Mhm.
Und lag immer dort in Offenbach, soweit ich weiß, also zumindest die letzten 30 Jahre oder so stand es da im Industriegebiet,
ja.
Als es noch Industriegebiet war.
Ja.
Und da war dieser Künstler, der hatte das gehabt und wollte das loswerden und hat mir das für kleines Geld verkauft. Und dann haben wir das, zu Corona war das,
ja.
Aus dem Wasser geholt. Die Stadt Offenbach hat mir so einen Platz klar gemacht, direkt da am Hafen, wo ich das umbauen konnte. Dann haben wir diesen Aufbau abgerissen, haben einen neuen Aufbau gemacht, Fenster rein, isoliert, wie so ein Haus, wie wenn du ein Haus baust.
Mhm.
Nur, dass ich halt diesen Stahlrumpf hatte.
Mhm.
Und da haben wir 3 Jahre lang haben wir da gebaut und jetzt ist das echt traumhaft. Mit jedem Komfort, den man so in der Wohnung auch hat. Also ich habe eine Kläranlage drin.
Ist schon auch groß,
ich hab
ne?
Ich habe eine Wasseraufbereitungsanlage, wo mir das Wasser vom Main und es wird dann gefiltert, machst Wasser auf, kommt mal Wasser raus.
Ah, aber ich aus dem Main? Sogar,
ja, aus dem Main. Der holt das Wasser aus dem Main, zack, filtert das zu so Trinkwasserqualität und umgekehrt gehst halt kacken und wird es wieder gefiltert und geht raus.
Okay.
Also, und eine Solaranlage habe ich und ja, das war so ein Jugendtraum. Ich wollte schon immer ein Hausboot haben.
Ja.
Und kam irgendwann mal so ein Kumpel zu mir und meinte, ich habe einen kennengelernt auf einer Party, der will sein Hausboot verkaufen. Und ich dachte, was? Wie Hausboot? Wo? Und er meinte, der steht in Offenbach. Ich meine, ruf den sofort an, ruf den an jetzt und so. Und
geil.
Den habe ich eine Woche lang terrorisiert und dann hat er irgendwann gemeint, ja komm hier, ich gebe dir das. Und ja, jetzt verbringe ich da meine...
Aber kann das auch fahren?
Nee.
Okay.
Nee, das
gar nicht.
Da fest, nee. Also man könnte das so schleppen halt wieder.
Ah, okay.
Aber es hat keinen Motor, hatte noch nie einen Motor gehabt.
Ach so, genau, weil es so ein Schleppding, also...
Genau.
Wie ein Anhänger ist.
Ja, genau.
Also nicht wie diese Boote, die man in... Gibt es ja so Hausboote in Holland, die man mieten kann.
Genau.
Mit so einer Wohnung drauf, mit so einem ganz kleinen Motor.
Ja, so moderne Dinger meinst du, gell?
Ja, genau.
Nee, das
war auch geil.
Ist geil, aber ist nicht das.
Okay.
Ist für ein
Oldschool-Ding. Also es muss da stehen.
Es steht da und wenn, dann kann es nur geschleppt werden. Muss bekommen?
Ja, gerne.
Schlag dich gerne ein oder euch beide.
Wir kommen vorbei. Das
müssen wir uns angucken.
Ja, wir müssen auf jeden Fall unterwegs machen. Fotos machen.
Ja, auf jeden Fall. Und hast du da selber auch Hand angelegt? Mit deinen handwerklichen Fähigkeiten?
Ja, das, was ich konnte, habe ich gemacht, aber nicht alles. Ich habe so einen guten Kumpel, der kann irgendwie alles sehr gut. Viel besser.
Das ist gut zu haben, so einen Kumpel.
Ja.
Ich habe noch einen Kumpel, der kann einen Podcast.
Genau.
Ja. Eigentlich Quatsch.
Sorry.
Nur, ja. Aber zu Frage zurückzukommen.
Ja.
Ja, wir wollen ja eigentlich wissen, was war so der verrückteste Ort, wo du aufgetreten hast.
Ach so.
Ja, genau, das war die Frage von Sigi. Die erste quasi von den Zuhörerfragen.
Der verrückteste Ort? Es gab so viele, aber ich glaube...
Sag einen.
Das, was mir am meisten hängen bleibt und was am geilsten war, war Fuji Rock. Das ist in Japan gewesen, auf dem Fuji-Gebirge. Das ist ein Riesenfestival. Und das war
Sigi mit Himalaya.
Himalaya war nicht schlecht gewesen.
War nicht so weit, genau, ja. Stimmt.
Ich hab's auf der Homepage gesehen. Ne? Ihr habt so eine Japan-Tour gemacht.
Mhm.
Also mit der ganzen Band.
Ja.
Und dann habt ihr da verschiedene Auftritte gehabt.
Genau, wir waren, glaube ich, 3 Jahre in Folge dort.
Wow.
Und ein Konzert war auf diesem Fuji Rock, wo irgendwie 1 Million Besucher kommen auf dieses Fuji-Gebirge.
1 Million?
1 Million, das war ein Riesenfestival mit 30 Bühnen und so.
Am selben Tag?
In 3 Tagen, ja.
Okay.
Oder 4 Tage, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber Coldplay hat da gespielt. Und da gibt es von riesengroßen Bühnen zu kleinen Bühnen, wo wir gespielt haben.
Krass. Und dann das welche Sprache dann?
Und so wie, also wir haben ganz normal auf Deutsch gesungen.
Da kommst du ja auch wieder zum Vorteil, dass man es fühlt, wenn ihr spielt.
Ja, also tatsächlich, da sind die Japaner mega Fans von Deutschen. Also die haben ja auch Wörter aus dem Deutschen. Also zum Beispiel, ach so, ist ein deutsches Wort, was die benutzen. Ach so, ach so. Ach so, ach so.
Echt?
Ja, und ich habe am Anfang gedacht, dann hat er gerade ach so gesagt. Weil es hat doch so gepasst. Geil. So, ach so, ach so. Yeah. Ist der, verarscht er mich oder so? Und dann habe ich erfahren, dass die das benutzen. So. Die haben das, im Japanischen gab es dieses ach so nicht. Und dann haben die das übernommen. Die sind, also die ersten Ausländer, die sie auf die Insel gelassen haben, also auf Japan gelassen haben, waren Deutsche gewesen. Davor haben sie alle abgemetzelt, die es versucht haben, auf die Insel zu kommen. Und irgendein deutscher Kaiser war der Erste, den sie draufgelassen haben. Und mit den Deutschen sind sie irgendwie sehr gut.
Sehr krass.
Ach so.
Das ist auf jeden Fall eine befriedigende Antwort.
Das ist voll befriedigend.
Auf dem Berg mit 1 Million Besuchern, Festival. Stark, das lasse ich gelten auf jeden Fall.
Okay, pass auf. Giuseppe, wir kommen zu den Fanfragen.
Mhm.
Und es waren echt viele. Also ich muss sagen, nochmal danke an alle, die kommentiert und geschrieben haben, weil ich muss sagen, es ist schön, wenn Leute liken.
Ja.
Und ein Herz schicken. Aber wir leben von Fragen.
Ja.
Weißt du, so ein Herz, danke, aber...
Das ist schnell gemacht, aber eine Frage stellen ist ein bisschen mehr Arbeit.
Genau so.
Ich bedanke mich auch für jede Frage.
Auf jeden Fall, aber... Okay, wir kommen... bei manchen lese ich nicht den Namen vor, bei manchen schon. Moses hat gefragt, warum so spät? Tobi kann mir helfen, glaube ich, weil...
Ich glaube, das zielte auf deinen Aufruf,
dass weil wir du zu spät den
normalerweise
haben, ne?
Einen Tag vorher machst. Ja.
Genau, also sorry.
Aber wir interpretieren es auch einfach so, warum der Giuseppe jetzt erst da ist.
Genau.
Ja, weil wir halt auch verpeilt sind.
Genau. Also, sorry Mo.
Beantworte ich mal.
Wir fassen es zusammen. Aber er ist hier. Es gibt eine Frage, die heißt, warum Söhne Mannheims? Giuseppe ist Frankfurt. In Klammern, warte, in Klammern. Die Frage ist nicht bierernst gemeint.
Also ich
kann man verstehen.
Ich repräsente immer Frankfurt in Mannheim. So. Und wir haben immer große Diskussionen. Ich sage immer, Mannheim ist eine hässliche Stadt. Und, so. Und ich habe dafür gesorgt, dass die letzten Bandfotos in Frankfurt gemacht wurden.
So.
Und bin da immer ehrlich und sage immer, woher ich komme. Das ist Frankfurt. Und dass das definitiv die geilere Stadt ist, das wissen wir alle.
Vielleicht kann ich da noch mal kurz nachschauen. Aber du bist hier geboren und aufgewachsen?
Ja. Ja, ich bin im Markus-Krankenhaus geboren worden. Ich bin Frankfurter Bub. Erst in Bockenheim und dann in Bornheim gelebt.
Markus Krankenhaus ist höchst.
Ja, Bockenheim. Ich glaube, das Bockenheim territorial fast. Das ist Bockenheim. Das ist das Krankenhaus, da war ich am häufigsten in der Notaufnahme, weil es am nächsten zum Sportplatz war.
Stimmt. Stimmt.
Weil VfR Bockenheim, da hat es mich ins Parma zerlegt.
So, ich habe ja was. Ich lese extra keinen Namen vor, weil ich nicht weiß, ob die Leute genannt werden wollen. Hier schreibt jemand. Wer ist der beste Mann aus dem Taunus? In Klammern Maybach.
Ich weiß, wer das ist.
Okay. Wenn du das sagst, ist okay.
Das kann ja nur der Stefan gewesen sein, der nennt sich auf Instagram Horst. Horst, wie nennt er sich denn?
Das sagst du.
Horst.
Alles
aber,
sagst du.
Aber das ist unser Schlagzeuger.
Ah.
Der kommt aus Maybach.
Aha.
Das ist bei Butzbach, das ist ein kleines Dorf, da hört die Straße auf, die endet in Maybach, da geht es nicht weiter.
Okay, ach deswegen Maybach, okay.
Genau.
Okay. Ich habe eine Frage, aber ich glaube, die können wir nennen, das sind die Assis mit Herz.
Ah ja, cool.
Die fragen, gibt es einen Traumkünstler/Rin? mit dem er schon lange mal zusammenarbeiten wollte und es am Ende auch geklappt hat.
Also ich bin, ich freue mich über jedes Feature. Also. Mhm. Also Moses war für mich eine Riesenehre gewesen damals.
Ja.
Aber auch jetzt der letzte Song mit Boska war tierisch gewesen, fand ich geil. Mit Vega hat es ja einmal geklappt, aber da bin ich nicht so richtig, man hört mich nicht mehr im Refrain so richtig. Das fand ich ein bisschen schade. Also Vega, lass uns gerne nochmal ein Feature machen, wenn du das hörst. Aber klar, es gibt einige Künstler, die ich feiere und mit denen ich voll gerne ein Feature machen würde. Also
vielleicht war es hier eine indirekte Anfrage von den Jungs.
Ja.
Könnte also, sein.
Ich finde die Jungs auch super. Wir haben uns auch schon mal irgendwo getroffen auf irgendeiner Veranstaltung, aber ich finde, die machen einen tollen Rap. Und ich mag also gerade so die Texte von denen finde ich cool und es ist nicht so dieses, also auch wenn sie Assis mit Herz, aber es ist ja kein Gangster-Rap oder so.
Nee, genau.
Und das finde ich irgendwie ganz cool. Also von daher gerne, Jungs, lasst uns einen Song zusammen machen.
So, habt ihr gehört?
Oder jetzt vielleicht noch, warst du jetzt gerade noch so drin und so, gehen wir mal aus Frankfurt raus, hast du noch so allgemein vielleicht noch so einen, wo du sagst, okay, das wäre cool?
Oder? Also mich würde es schon reizen, mal so mit so jüngeren Künstlern was zu machen, tatsächlich. Würde mich schon reizen, also zum Beispiel so, wenn ich wirklich feiere, ist Nina Chuba, finde ich.
Mhm.
Also ich mag die Musik von der.
Ja.
Würde mich reizen, jetzt nicht Nina Chuba sein, das wird wieder eine Nummer zu hoch, vielleicht oder also zu groß, aber würde ich geil finden, so mit so jüngeren Künstlern, die so einen ganz anderen Film gerade fahren und dort mal die Hook zu singen, würde ich cool finden.
Geil. Nächste Frage wäre, wann kommt Gastone? Auch geil.
Wohin?
Genau. Mal wieder.
In
den Norden.
In den Norden, da habe ich öfter die Frage. Ja, dieses Jahr sind wir öfters da.
Ja?
Ja, ich habe einen Gig in Kiel und ich habe einen Gig in Bremen. Also
bald.
Was heißt bald? Dieses Jahr irgendwann. Ich hab's nicht im Kopf, aber.
Ja, wir verlinken ja deine ganzen Seiten, also Insta und Homepage und sowas. Da kann man auf jeden Fall dann nochmal drauf gucken.
Ja.
Okay, nochmal ganz kurz hier. Ich nenne einfach seinen Namen jetzt an der Stelle. Hart Oktober 78, aber ok.to.bär.78. Keine Frage, aber einen dicken Schmatzer. Für die Frankfurter Hymne.
Geil.
So.
Das nimmst du dann gleich im Anschluss.
Ja. Aber ich habe eine sehr harte Frage.
Ja.
Also es ist wirklich hart. Ja. Und ich glaube, wir steigen drauf ein. Gastone Giuseppe dürfte nur noch einmal in seinem Leben ein Lied hören. Welches wäre das?
Oh, wow.
Das ist eine echt harte Frage, ne? Denk nach, Tobi, du darfst auch antworten.
Boah, ja.
Ich find's richtig schwer, die Frage.
Ist sau schwer.
Muss ich gestehen.
Ist sau schwer. Also es bedeutet ja, dass man eh nur noch 5 Minuten hat zu leben. Genau. Ich weiß nicht, ob ich dann noch an Musik denken würde.
Ja gut, nee, bei heutzutage 2,5 Minuten.
2,5 Minuten.
So, wenn du so einen neuen Song aussuchst. Ist hart, die Frage, gell?
Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ist echt schwer, gell?
Ja, ist sau schwer.
Ich hab, also ohne Spaß, als ich das gelesen habe, habe ich überlegt, was für einen Song könnte ich nennen.
Ja, was würdest du sagen?
Boah, ich hab auch keine Ahnung. Also ich hab so viele Songs, die mich bewegen oder beeinflusst haben. In der Vergangenheit, auch heute. Wo ich sagen, ich könnte es auch nicht beantworten.
Ja.
Also Jetzt nochmal zur Frage sag zurück. Du. Ich meine, entweder so, wie du es verstanden hast, so du kannst jetzt noch ein Lied hören, bevor ciao, oder dass man sagt, okay, du darfst nur noch für den Rest deines Lebens, und es geht noch lange, du darfst nur noch ein Lied hören.
So, nur das eine.
Ja, nur noch das eine Lied hören, das ist halt die Frage.
Also, ich sag dir eins, ich glaube, ich kann dir auch jetzt nicht mit einem Songtitel irgendwie dienen, aber ich könnte dir definitiv sagen, es wäre kein Hip-Hop- oder Rap-Song, glaube ich.
Nee, ich glaube bei mir auch nicht.
Obwohl ich das alles gerne höre, aber das wäre, wenn es so der einzige wäre, wäre es das, glaube ich, nicht. Ich glaube tatsächlich, weil bei mir ist es so, wenn ich manchmal so Putzphasen, Kochphasen oder sowas habe, dann oder auch mit der Family zusammen oder sowas, dann ist es tatsächlich so, dann, also mit der Family ist dann eher so auch italienische Musik oder sowas, weißt du, so was Lebensfrohes, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen melancholisch ist oder so. Aber bei mir wäre das dann entweder so ein italienischer Song oder ich höre auch gerne mal, wenn ich das müsste ich dann alleine hören, dann griechisch oder irisch oder weißt du, was so ein bisschen mehr Seele hat, was so ein bisschen mehr, was in einem auslöst, was jetzt nicht so düster ist, sondern das Gegenteil. Was nicht so runterzieht, sondern was einen irgendwie vielleicht auch melancholisch macht, ne? So, aber was einen irgendwie berührt, das wäre, glaube ich, irgendwie so meine Wahl. Gut, die ganzen griechischen Lieder, die ich höre, weiß ich nicht mal, wie die heißen, aber so hab da so meine Playlist, ja, beziehungsweise meine Alben, die ich mir dann anhöre, oder auch die italienischen Lieder, keine Ahnung. Als wir im Sommer nach Süden gefahren sind, dann lief das hoch und runter alles. Das ist aber sowas, wo du dann halt merkst, was das mit dir macht und was es mit denen um dich rum macht, weil du dann hast ein Lächeln im Gesicht und das gibt eine körperliche Reaktion, würde ich mal sagen. Ja, das ist so. Und wenn ich jetzt, also ich würde jetzt keinen, auch Rock oder sowas in dem Sinne jetzt vielleicht nicht, aber es wäre, glaube ich, bei mir dann eher so was in die Richtung geht, um zu sagen, also ein Song ist halt echt wirklich hart.
Ganz schwer. Ja.
Aber so, ich glaube, so, es wäre dann eher was so Folk, also so dieses Irish, du weißt, manchmal habe ich so eine Macke, dann höre ich halt so, keine Ahnung, diese Sachen oder so, oder wie gesagt, so diese klassischen italienischen Lieder, weißt du, so, wo du dann halt, gute Laune kriegst oder so ein bisschen ein gutes Gefühl kriegst, was dir halt auch irgendwie Kraft gibt und sowas. Also das wäre, glaube ich, so, keine Ahnung, Songtitel gibt es von mir auch nicht, aber so in die Richtung müsste ich nochmal überlegen, aber
vielleicht würde ich so ein richtiges Scheißlied hören, damit du es nicht mehr vermisst, so, weißt du? Wenn du einen guten Song hast, dann denkst du, oh, scheiße, den will ich jetzt wieder.
Wo sind die anderen?
Aber wenn du dann so einen richtigen Drecksong hörst, und dann sagst du, komm, jetzt ist.
Also, reicht auch.
Jetzt reicht. Du hörst nur zur Hälfte.
Ja. Ersten 10 Sekunden.
Ich schließe dann mit der Musik ganz ab. Dann will ich den einen auch nicht haben.
Ja. Okay,
das ist auch eine Antwort.
Ja. Sehr gut, ja. Also ich würde ganz ehrlich bei mir auf Gladiator gehen. Weißt du, boah, dieses.
Ja, gut, das wäre dann wirklich aber der für die letzten.
Erster 15 Abgang. So. Weißt du, dieses. Okay.
Also die Filmmusik Gladiator.
Ja, ja.
Jetzt wurde so durch dieses Cornfeld
einfach mal so dieses Statement.
Ja, gut, das ist halt, wäre dann oder für die deine Variante auch.
Oder eine klassische Symphonie, so ein Song, der so 40 Minuten geht, dann hast du wenigstens was davon.
Genau. So.
Ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall uns damit beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. lang beschäftigt.
Sehr geil.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, du warst ja Feature beim Moses-Song. Ich habe was verloren.
Ja.
Genau, Hook war von dir, ne?
Also ich habe sie nicht geschrieben.
Aber gesungen.
Ich habe sie gesungen, ja.
Genau. Und da war die Frage, wie war der Videodreh?
Das war krass. Okay. Weil wir waren ja saufen gewesen.
Okay, ich darf sie kurz vorwegnehmen.
Ja.
Ne? Also was die Kamera zeigt, sind ja quasi zwei Bilder, also Moses selbst und Bauchkamera oder so, ne? So.
Ja. Ja, ich war mit ihm saufen gewesen. Ich habe nur irgendwann abgebrochen.
Also du warst überall dabei?
Nicht überall. Ich habe gesagt, ey Moses, okay, ich kann nicht mehr.
Okay, gut.
Und er ist dann weiter saufen gegangen.
Okay.
Und,
aber du bist auch oft undercover im Video. Also du bist, ich glaube, erste Szene
an der Bar oder so.
Nee, erste Szene ist Straßenmusiker ja, genau, mit Gitarre an der Bahnstation.
Ja, genau, an der Bahnstation.
Das ist die erste Tor, glaube ich.
Genau.
Genau, und irgendwann bin ich dann so mitgegangen zum Saufen. Genau, also in diesem Video.
Das war echt.
Aber, ja, wir haben, also der hat wirklich gesoffen. Der Moses hat wirklich gesoffen und ich habe versucht, so ein bisschen mitzuhalten. Ich trinke ja nicht so viel Alkohol und wenig und habe dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr.
Okay.
Das war dann so die fünfte oder sechste Bar, in die wir gegangen sind. Und, aber der hat es durchgezogen. Der ist noch ein paar andere Bars gegangen.
Also kann man sagen, dass das Video war...
Das war real.
Real life.
Ja, wir haben nicht nur so getan, als ob wir gesoffen haben, sondern wir haben wirklich gesoffen.
Aber es ist geil, weil du hast keinen konkreten Auftritt im Video, obwohl du die Hook singst, aber du bist undercover, so, ne? Also wie gesagt,
ja.
Straßenmusikant.
Ja, also halb undercover.
Ja,
ich
schon.
Meine, du sitzt ja auch mit ihm und trinkst.
Ja, wir sitzen auch mal zusammen. Sitzt
auch, dann bist du auch mal kurz auch mal Barkeeper.
Barkeeper. Ja, ja, ich genau. Ich weiß ja auch nicht, was er sich da genau überlegt hat. Er hat nur gemeint, komm mal vorbei, wir drehen ein Video für dieses
Okay, Song. Sehr gut.
Dann genau. Hab ich gesagt, okay, mach ich. Und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt saufen. Dann habe ich gesagt, okay, gut.
Und so aber wie kam der Song zustande?
Der hat mich angerufen.
Ja.
Irgendwann meinte, ey, ich habe hier gerade eine CD von dir liegen. Und finde deine Stimme voll geil und hast du nicht Bock irgendwie, geil, dass wir ein bisschen was machen? Ich hätte hier so 3-4 Songs.
Ah, okay.
Und ich habe ja mehrere Songs eingesungen. Also ich glaube, auf dem Album sind 2 oder 3, ich weiß nicht mehr im Kopf. Und dann war aber noch ein Song, den habe ich eingesungen, den hat aber dann der Xaver dann am Ende dann eingesungen. Die hatten sich in dieser Zeit wieder versöhnt.
Ja.
Und den hat dann der Xaver gesungen. Und es war geil, eine geile Zusammenarbeit. Ich bin dem Moses bis heute sehr dankbar, dass er mir da die Chance oder die Plattform gegeben hat.
Ja. Aber also das war quasi, Grundlage waren Songs von dir?
Nee, also...
Auf die er aufmerksam geworden ist?
Er ist aufmerksam geworden durch dieses Album, was ihm irgendjemand zugesteckt hatte.
Mhm.
Und dann waren das aber alles seine Songs. Ich habe da nichts geschrieben und auch nichts.
Okay.
Sondern es waren fertige Songs und er hat gesagt, hier hast du Bock, diese Hook zu singen.
Ah,
und ich glaube, dass er die vorher eingesungen hatte oder der, wie heißt der Pianist von ihm, der die Sachen immer
Martin
produziert. Hast? Ja, genau. Ich glaube, dass er die gesungen hatte.
Okay.
Ja. Und ich habe das dann irgendwie halt eingesungen.
Und war es
keine kreative Arbeit von mir oder so,
sondern im Video
ich habe einfach nur dann die Hook gesungen und war im Video dabei und habe bei der ersten Tour nach diesem Album war ich noch ein paar Konzerte mit dabei.
Ah,
nicht alle, weil meine Tochter ist auf die Welt gekommen damals dann. Genau auf dieser Tour und dann bin ich ein paar Termine nicht dabei gewesen, und aber so ein paar Konzerte habe ich mitgesungen.
Okay, das heißt, du warst quasi, wie sagt man denn dann?
Auftragssänger oder so.
Das wissen wir, Auftragskiller, aber ja. Genau, Auftragssänger.
Also es war so, es war jetzt kein richtiges Feature.
Ja.
Also es war jetzt nicht so, dass dann, das sieht man ja auch auf YouTube, da steht jetzt nicht Moses Pelham featuring Giuseppe oder Gastrone.
Ja.
Das war Moses Pelham.
Ja.
Und ich habe halt die Hook gesungen.
Aber ihr kanntet euch davor nicht?
Nee, also ich habe ihn kennengelernt, als er mich angerufen hatte.
Krass.
Ja.
Geil, auch.
Ja.
Dass es so geht.
Ja, hat mich mega gefreut, auf jeden Fall.
Ja.
War cool gewesen. Und dann haben wir ja auch mal angefangen, er hat dann Songs von mir auch mal angefangen zu produzieren und so, aber da ist dann irgendwie... die Wege auseinandergegangen ein bisschen, aber
ja,
ist ja auch okay.
Klar.
Und wie geht's jetzt weiter?
Mit dem Moses und mir?
Wegen mir auch das?
Ich hab den Moses tatsächlich gefragt, ob er Bock hat, diesen Eintracht-Song zu produzieren.
Ja.
Aber er hat leider keine Zeit gehabt jetzt. Das hätte ich cool gefunden.
Achso, ja, dann bevor... deine Pläne, wie es jetzt weitergeht, vielleicht dann nochmal zu dem Song, weil der kam ja so, ich will jetzt nicht sagen aus dem Nichts, aber der ploppte bei mir so auf und es war einfach so direkt Gänsehaut und alles rum. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du ja gesagt, jetzt ist mir danach, ich muss jetzt das auch mal dieses Gefühl zum Ausdruck bringen?
Also es gibt ja diese, einfach die Liebe zu Frankfurt, die ich habe so, und ich glaube, die haben ja die meisten Frankfurter. Frankfurt ist schon eine besondere Stadt irgendwie. Kenne ich das von anderen Städten jetzt nicht so krass. Also klar, die Bayern sind immer sehr stolz, Bayern zu sein und so, aber Frankfurt ist irgendwie, also ich feiere Frankfurt einfach fertig. Man kann es hassen oder lieben, ist egal. Und ich hatte das Bock gehabt, irgendwie so einen Liebessong an Frankfurt zu schreiben. Und in dieser Nacht, als ich das gepostet hatte, habe ich den Song geschrieben, habe mich dabei gefilmt und dachte, ach komm, hau das doch mal raus, egal. Und dann ist das ziemlich krass abgegangen, was ich bis jetzt noch nie hatte bei einem Song, dass der so krass angenommen wird. Und für meine Verhältnisse ist der ziemlich viral gegangen.
Aber halt nur in Frankfurt.
Ja, egal.
Ja, genau.
Also es haben Leute geschrieben, ich bin so Dortmund-Fan und feiere den Song trotzdem.
Ach so,
krass.
Geil.
Also,
okay.
Gab es schon Leute.
Ja, sehr gut.
Die das Gefühl zumindest...
Wir hätten auch gern so einen Song.
Ja, genau. Aber dieses Gefühl, die Liebe für seine Stadt, das kennt ja viele so.
Absolut.
Ja. Ja, ich finde das auch nicht zu fußballlastig. Also, ne,
das war mir wichtig. Ja, ich bin Eintracht-Fan, so wie wir alle Eintracht-Fan sind, aber ich bin viel größerer Fan von den Fans. Also die flashen mich viel mehr. Und das worüber wir vorhin auch gesprochen haben, diese Leidenschaft.
Ja.
Wenn jemand Leidenschaft für etwas hat,
das
feiere ich. Und dann zu sehen, was die für Choreografien auf die Beine stellen und diese Leidenschaft und jede Woche ins Stadion gehen und oder von Stadt zu Stadt reisen, das hat mich immer geflasht. Und ich wollte aber so einen Liebessong schreiben für die Stadt, der nicht so fußballlastig ist, der trotzdem Fußball mit einbezieht, so, aber wo jetzt nicht vorkommt, ja, und vor und noch ein Tor. Und das wollte ich nicht.
Ich hätte das auch gar nicht so diesen Effekt, glaube ich.
Ja.
Weil das ist, aber ich habe das schon sehr gefeiert, auch weil ich ganz ehrlich auch noch, das hat auch alles gepasst. Ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Video von dir, das ist auch, das ist so scharf und das scharf ist ein bisschen ein blödes Wort. Das Video ist einfach auch richtig cool. Also weißt du, was ich meine? Dieses schwarz-weiße, aber so ja, war einfach so ein Ding und ich habe es mir angeguckt und ich so, wo kommt das her jetzt? So, aber
ich hätte mich am Anfang auch nicht, erstmal war ich so ein bisschen unsicher, soll ich das raushauen oder nicht, weil es ja so vielleicht ich dachte vielleicht ein bisschen zu emotional, wie ich da reagiert habe, weil du das schreibst, du kennst das ja auch.
Ja.
Wenn du so einen Song schreibst, am geilsten fühlst du den an dem Tag, wo du ihn geschrieben hast.
Ja.
Da, alles andere ist dann eher so gespielt oder so.
Ja.
Oder du versuchst das so, diese Emotionen so wieder so rauszuholen, aber die krassesten Emotionen sind in dieser Zeit, wo du den Song schreibst. Und dann habe ich gedacht, komm mal, hol den Scheiß jetzt mal raus, egal. Und war gut gewesen.
Geil.
Richtige Entscheidung.
Ja, 100%. Aber es war nicht so der Plan.
Es war jetzt nicht der Plan, ich setze mich hin, schreibe einen Song und das veröffentliche ich jetzt direkt das nicht. Aber es war ein Plan gewesen, also ich hatte dieses Gefühl in mir, ich will einen Song für meine Stadt schreiben.
Ja, geil.
Das war so schon der, also das war so die Überschrift. Ein Liebessong für meine Stadt.
Ja, und ich finde auch, das ist halt auch, ich meine, es gibt ja so das eine oder andere, den einen oder anderen, aber ich finde, das hat halt so einen ganz anderen Flair, so, also mal ganz auf eine ganz andere Art und Weise, und das fand ich halt wirklich auch cool, dass es so, ja, wie soll ich sagen, aber so auf eine emotionale Art, auf eine andere musikalische Art einfach, dass das trotzdem so funktioniert hat, ne, weil ich meine, ganz ehrlich, wir sind Frankfurter und wir haben immer, das ist auch immer ein bisschen hart, ein bisschen rau, ein bisschen grau.
Ja.
So ist ja auch immer eigentlich das, was immer im Vordergrund steht, so wenn man so auch an Frankfurt denkt. Aber dass du so auf diese Art und Weise diese Bilder gemalt hast und schwarz-weißes Video nochmal und dann malst du diese Bilder und dann hört man das und dann hat man diese Bilder im Kopf und
ja,
das ist, dann ist alles bunt. Und ich finde, diese Art Liebeslied halt erfrischend, ja, muss ich sagen. Also schön, auch mal was anderes. So. Und,
besonders halt, ja.
Ist wirklich, wirklich cool, weil es ist halt immer schwierig. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du über Frankfurt redest, dann ist meistens diese Kontrast und dann dieses Dreckige auch oder sonst irgendwas so dabei. Und gut, der Moses hat auch ziemlich viele so auf seine Art und Weise so. Und das ist dann wieder dieser Hip-Hop-Bereich. Aber von dir kam halt nochmal so, wie so ein Bild gemalt. Halt, weißt du, ich will jetzt nicht sagen künstlerischer, weil ich will jetzt die Hip-Hop-Version oder so, oder die Hip-Hop-Lieder über Frankfurt nicht untermalen, ist auch künstlerisch, aber so auf so eine melodischere Art oder so auf eine musikalischere Art halt.
Voll.
Wirklich sehr gelungen.
Danke dir.
Ja, danke dir für den Song. Und den bringst du aber nochmal raus? Mhm. Oder also den machst du nochmal?
Der ist jetzt fertig geschrieben und jetzt gerade sind wir dabei, den zu produzieren. Ich denke mal, so im April oder so werde ich schon raushauen.
Als Single oder?
Dann? Als Single.
Ja.
Ja.
Mit Video.
Ich habe noch gar keine Gedanken.
Sehr geil.
Erstmal so auf,
erstmal so
auf Spotify, ja, releasen und dann raushauen und dann gucken, ob wir ein Video machen oder nicht.
Wie ist das bei dir mit Videos? Du hast ja ein paar?
Ja, es ist jetzt nicht das, was mir am meisten Spaß macht, um ehrlich zu sein.
Videodrehs?
Ja.
Ja.
Also manchmal habe ich gute Ideen, dann denke ich so, ah, geil, lass es mal machen, da freue ich mich auch drauf. Aber es ist jetzt echt nicht so mein Lieblingsding, Thema. Also es ist lang.
Aber es gibt schon auch gute Videos von dir.
Ja.
Muss man sagen.
Viel hat meine Frau gedreht.
Ja?
Und es hat immer für Ehekrise gesorgt. Also es gibt ja diese Weihnachtsgans,
ja,
wo ich, yeah, die hat mir dann so ein Gänsekostüm genäht und hat gesagt, du gehst jetzt auf den Weihnachtsmarkt damit. Und ich sage, hast du sie noch alle? Ich nie im Leben ziehe ich diesen Gänsekostüm an und laufe durch den Weihnachtsmarkt.
Und hast du es gemacht?
Ich habe es gemacht.
Ja.
Und dann waren es aber nicht genug Szenen.
Mhm.
Und dann hat sie gesagt, wir müssen nochmal hin. Dann habe ich gesagt, fick dich, ich gehe nicht nochmal auf den Weihnachtsmarkt. Und dann hat sie dieses ganze Kostüm angezogen und hat die letzten Szenen selber gedreht. Also es gibt so ein paar Szenen, wo man die ganz von hinten sieht.
Ah.
Das ist sie dann in dem ganzen Kostüm. Ich habe mich dann geweigert. Also jedes Video war kurze Ehekrise gewesen.
Jedes?
Also alles, was sie gedreht hat, ja. Also Shake It hat sie ja auch gedreht. Wobei, nee, das hat sie nicht gedreht, aber da hat sie viel vorbereitet. Das hat der
Kasper gespielt.
Genau, Kasper hatte das gedreht gehabt.
Ja.
Aber vieles hat sie gedreht. Ja. Ist halt auch günstiger und einfacher, aber es hat halt immer viel Stress gesorgt.
Schade, aber nee, ich höre es oft, dass Leute sagen, dass wenn die das quasi im kleinsten Kreis drehen, es eigentlich am besten ist.
Ja, also ich schäme mich halt, wenn ich so draußen bin und das, also Videos dann, wo so Leute, so Publikum, was so lang läuft, das finde ich schrecklich. Und dann gucken die Leute so, was macht denn der da? Und dann dreht er jetzt ein Video und das macht mich
also unsicher. Auf der Bühne ist es nicht so.
Nee, aber da weiß ich, die kommen ja wegen mir dahin.
Ah, okay.
Die wollen ja, dass ich da stehe und spiele. Ja. Also was ich schlimm finde, ist mich so aufzudrängen und dann auf der Straße guckt dich jeder an und so und das ist mir dann peinlich. Und dann auch, ja, man muss dann das anziehen und hier zieh mal das, das ist alles zu viel.
Okay. Aber auf der Straße stehen, aufdrängen, ist ja auch ein bisschen wie der Straßenmusikant.
Ja, hat er vorhin da auch schon gesagt, um das ist auch nicht so eigentlich sein Ding gewesen.
Ja, also ich habe das halt gemacht, weil es halt
Geld bringt.
Ja, ein bisschen Geld gemacht hat, ja. Besser als arbeiten gehen, so.
Aber
das auf jeden Fall. Aber wenn ich könnte, würde ich einfach nur im Studio hocken, hier so, auf meinem Boot und würde Musik machen. Das, was mir am meisten Spaß macht, der Musik, ist Songs schreiben und bei mir hocken und. Und dann, klar, Konzerte spielen ist auch geil und so, aber Konzerte, ja, weißt du, aber nicht so Auftritte so. Also, habt ihr auch Auftritte gehabt für irgendwelche was weiß ich, spiel mal hier in der Agentur, so also privat, oder spiel mal auf meiner Hochzeit und so. Das mache ich, aber es ist jetzt nicht die Erfüllung meines Lebens. Hm. Ist mir unangenehm, dann kommst du dann dahin, dann hallo, musst du mit den Leuten reden.
So, also ab jetzt bucht ihn. Gerne. Wenn er hat Spaß dran.
Eure privaten Veranstaltungen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
So, was hast du jetzt noch geplant in naher Zukunft?
Das Einzige, was ich geplant habe, ist, diesen Frankfurt-Song rauszubringen.
Ja. Hm. Wann? Gibt es schon ein Datum? Oder
irgendwann im April so.
Irgendwann.
Hat er gesagt, irgendwann im April.
So. Irgendwann.
Irgendwann im April, so Ende April oder so.
Ja.
Und ansonsten haben wir ein paar Konzerte für dieses Jahr.
Ja, mach gerne Werbung. Jetzt, wenn du weißt, wann. Ansonsten posten wir es in den Shownotes.
Ja, ja, ich hab's nicht im Kopf jetzt.
Nicht schlimm.
Mehr ist nicht geplant. Ich bin nicht so der Planer. Manchmal kommt so, wenn mir eine Idee kommt, dann mache ich alle verrückt und sag, jetzt müssen wir es umsetzen. Aber gerade ist...
Entspannt.
Entspannt. Jetzt muss ich erstmal diese Lounge aufmachen.
Ja, stimmt.
Stimmt, ja, die hast du ja schon erwähnt. Ja.
Genau. Wann?
Das ist bestimmt auch aber.
20. April ist Eröffnung.
Das Fest.
Ja.
Vielleicht können wir eine Sigis Bar unterwegs Folge machen.
Oh ja.
Ja, muss man in den Kalender gucken. Ja.
Ja.
Also, ja, wir werden nicht rauchen, doch.
Zigarette.
Ja. Ja, aber wir schauen uns gerne an.
Gucken auf jeden Fall, weil das aber ist ja auch was Neues.
Aber ist es irgendwie, plant ihr da was Größeres dann zur Eröffnung oder? Also irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Live-Auftritt?
Wir werden mit Gastone spielen.
Macht ihr?
Ja, ja. Ich spiele mit Gastone und mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendeinen coolen DJ oder so,
ja,
der auflegt.
Ja.
Letztes Jahr haben wir ja so einen Cannabis-Cup gemacht, also wer baut das beste Weed an?
Ja.
Okay. Das war eine geile Veranstaltung. Da habe ich einen Afrop eingeladen, der ist aufgetreten.
Und
Oscar ist aufgetreten.
Geil.
Und wie heißt der nochmal, der gerade echt gut am Start ist? Die Feier ist auch echt sehr. Fällt mir jetzt der Name nicht ein. So ein schwarzer Oldschool-Rapper, der macht so. Mit so einer Lady hat er ganz viel gemacht. Beide schwarz. Die machen so.
Ach so, MP.
Ja, genau, Freshly, MP Freshly jetzt.
Ja. Ah, ja, genau. Okay.
Der ist auch auf jeden Fall ein geiler Auftritt gewesen und vielleicht mal gucken, hatte ich da jemanden von ein oder so noch.
Also, 20.
Ich es jetzt rausgefunden habe. Nicht du.
Was?
Musiker. Ja. Ja, dass ich wusste, wen er meint.
Ach so, nein, ich meinte Datum. 20.04.
Mhm.
Ja. Geil.
Ja gut, die Folge kommt vorher noch.
Ja, die kommt safe vorher. Also die Folge heute kommt safe vorher raus, ja.
Ja, geil.
Genau. Ja, also können wir noch ein bisschen Werbung machen. Wir haben noch einen kleinen Anschlag auf dich vor.
Mhm.
Und zwar,
was sagst du zum neuen Trainer?
Nein, keine Sorge. Nein, wir haben in Sigis Bar, wie sie es gehört, ne, so eine alte Jukebox stehen.
Ja.
Und die kannst du füttern mit Songs.
Geil.
Aber, weil wir modern sein müssen, in Form einer Spotify-Playlist abbildbar,
okay,
musst du einen Song drauf packen.
Oder zwei oder drei.
Oder zwei oder drei. Also ich würde, damit du nicht deine eigenen Songs drauf packen musst, würde ich den Song Ice Cream, ne, heißt der.
Ice Cream?
Ja.
Ja, geil. Ja,
den packe ich drauf.
Okay, cool.
Damit wir Songs für dich drauf machen.
Ja, geil.
Weil der ist auf jeden Fall sehr...
Ja, geil.
Und der andere war wie? Den nimmst du, glaube ich?
Also Shake It fand ich. Ich meine, der ist auch ein bisschen älter, aber ich finde, der hat auch einen richtig coolen... Ja.
Genau.
Den packe ich auch mal drauf.
Ja.
Und was würde ich drauf packen?
Ja.
Den du so als... letzten Song.
Also muss kein eigener Song sein. Nein, muss kein eigener Song sein.
Nein, muss auch nicht jetzt dein Lieblingssong sein. Es muss der sein, der dir gerade irgendwie einfällt, wo du sagst, okay.
Also wenn ich so an Jukebox denke und so, hätte ich Bock auf Stand By Me.
Oh, boah, ja. Der ist nicht drauf, gell?
Kann sein.
Nee, ich glaube nicht.
Weiß ich nicht, aber es ist pack drauf. Mhm. Spätestens jetzt ist er drauf. Ja,
ja, das würde ich geil finden. Also ich finde so eine Jukebox auch tierisch. Ich habe auch überlegt, in die Bar so eine Jukebox reinzustellen. Finde ich schon geil.
So wie diese kleinen Platten.
Ja, super, ja, geil.
Ja. Super geil. 1 Euro rein.
Ja, voll
geil. Muss halt umbauen wegen Euro und ja, ja. Mark. Aber
ich finde es geil. Ja. Also es war auch ein anderes Hören früher gewesen, muss man einfach sagen.
Ja.
Das ist, finde ich eine geile Sache.
Ja, Stand By Me ist krass.
Ja, das ist wirklich auch so ein Lied, tatsächlich, das ist schon sehr lange dabei. Ist nicht zuletzt wegen dem Film.
Ja, Film ist auch stark, aber ja.
Ah, stimmt. Ja, ja, krass.
Da oben hängt das Bild, ja.
Ja, krass.
Ja, das ist schon so ein krasser, prägender Film auch gewesen, ja.
Voll.
Für uns
absolut.
Auch. Ich glaube, du hast sogar mal was gesampelt von dem Film, ja.
Geiler also, ich, Film. Ja, ich habe ein Sprachsample genommen von dem Film, ja.
Auch diese ganze, ich hatte mal die, wie nennt man das jetzt? Die CD zum Film gehabt. So mit
Soundtrack.
Den Soundtrack, ja genau. Danke. Obergeil.
Ja, krass.
Obergeil.
Ja.
Aber auch ein geiler Soundtrack, was damals in den Ende 90er Jahre, das war so eine Crossover-Geschichte.
Mhm.
Da haben so die Heavy Metaler mit den Rappern
Judgment
zusammen.
Night.
Ja,
Judgment.
Ja, genau.
Der Film kannte niemand.
Nee, ich hab ihn danach irgendwann mal
gehört. Der ist auch scheiße, Fuchs. Der Film, so ein bisschen.
Der Film hält sich in Grenzen. Trash
hält sich in Grenzen.
Nein, Judgment Night heißt
der. Stimmt, der Film.
Da wollen die zum Boxkampf fahren mit so einem Wohnmobil. Und dann fahren die die falsche Ausfahrt runter, weil Stau ist auf dem Highway. Und dann landen die irgendwo in so einem Ghetto und dann werden die gejagt.
Aber das ist doch nicht krass.
Ja, das ist so Ice-T und Slayer, Onyx und Biohazard und so. Das habe ich hoch und runter gehört. Ich hatte es auf Kassette, ich habe das. Also es war wirklich so was ganz anderes.
Ja.
Ice Cube war dabei.
Endtracks von Public Enemy.
Ja,
Mann. Ja, so De La Soul und was weiß ich nicht alles, die waren alle da.
Ja, für mich war Endtracks von Public Enemy war so, okay, ciao.
Ja.
Ja,
ja, voll geil.
Und das Ding ist, ich glaube, Onyx und Biohazard war dieses Judgment Night. Judgment Night.
Ja. Oh.
Ja, geil. Ja, ganz ehrlich, ich habe den auch richtig gefeiert, den Soundtrack. Ich habe auch den Film gesehen, aber der war wirklich so.
Der war nicht so
der ist
gut.
Aber mit Dings hier, mit Emilio Estevez.
Ja. Yeah.
Der Billy the Kid.
Nein,
Young
ist ein guter
Schauspieler,
aber.
Young Guns, die sind zwei meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Ja, krass.
Ja.
Der ist auch richtig gut.
Giuseppe.
Hat mich gefreut, Mann. Ja, gut. Super.
Oder?
Haben wir.
Was haben wir
guten Abend,
nicht zu kurz und nicht zu lang.
Genau. Ja. Ich sag ganz kurz danke.
Ey, ich bedanke mich. Du ich fand letzten, das ein nee, sehr,
hast,
sehr angenehm.
Du hast die vorletzten Worte jetzt. Bevor
ich
Tobi.
Die vorletzten,
ja, Tobi
also
kommt
ich fand, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das ein sehr angenehmen Podcast. Das waren nicht die typischen Fragen. Es war wie ein Gespräch mit Kumpels, die man gerade kennenlernt.
Ja, das. Freut uns sehr, weil das im Grunde das ist auch wichtig. So ein bisschen, das ist ja, was wir auch machen wollen. Wir wollen ein bisschen über die Menschen hören, die hier sind, die Geschichten sammeln und einfach ja, ganz egoistisch einen coolen Abend haben. Ich glaube, den hatten wir auf jeden Fall heute. Ja.
Safe. Und zum Glück, obwohl es lange überfällig war, warst du da.
Ja. Ja, es freut mich.
Echt jetzt?
Ja, das stimmt.
Ja. Dann lass uns doch an Tobi übergeben.
Ja.
Gerne.
Meine letzten Worte, ja. Ich fasse das immer so zusammen, was ich immer so mitnehme. Deshalb, das ist auch so eigentlich so ein Witz entstanden. Und mittlerweile habe ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe seit 130 Folgen. Naja, gut, jetzt sind wir bei 131, 132. Ich weiß es gar nicht, was jetzt die Folge ist. Muss ich nochmal nachgucken.
Ja.
Schande über mein Haupt. Aber immer so ein bisschen die Chance zu nutzen, den Leuten da draußen was mitzugeben und sie zu etwas aufzurufen oder sich was zu vergegenwärtigen. Aber eigentlich sage ich das immer zu mir selber, ich mache nur immer so. Was mir heute hängen geblieben ist natürlich deine Leidenschaft und dass du das halt von Anfang an so durchgezogen hast für dich und dass es für dich nicht wichtig war, wo die Reise hingeht, sondern dass du das machen konntest, was du machst, weil du das liebst. Aber für mich ist nochmal so, eine Aussage, das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, weil mir das heutzutage sehr wichtig ist, weil ich sehe es auch an meinen Kindern und im Umfeld meiner Kinder, ist halt, dass dieser Druck immer so krass erfolgreich zu sein und krass erfolgreich zu sein für andere. Also in den Augen der anderen was zu liefern und was darzustellen oder irgendwas zu machen. Und wenn man sich das anguckt, wofür manche berühmt sind oder bekannt sind, weil sie auf YouTube rumschreien und jeder hat seine Existenzberechtigung wegen mir, wenn es einer guckt und so weiter. Aber ich finde halt, dass es an deinem Beispiel auch schön zu sehen ist, dass man seinen Weg geht und dass man das macht, was einem Spaß macht oder was einen glücklich macht. Hast du ja auch gesagt, du willst ein, für dich ist wichtig, ein Lied zu schreiben, das dich glücklich macht, womit du auch mit deinen Gedanken umgehen kannst und alles drum und dran. Und ich finde halt, daran zu sehen, dass man heutzutage auch den Mut haben muss mittlerweile, und das ist schlimm genug, dass es früher anders war, aber dass man heute wirklich den Mut haben muss, seinen Weg zu gehen und das zu verfolgen, wo man Spaß dran hat, dass man die Chance haben muss, Fehler zu machen, um seinen Weg zu erreichen, weil man aus Fehlern lernt und sich nicht eben nach links und rechts immer umschauen muss und zu sagen, oh, ich muss so sein oder der ist besser oder sich davon beeinflussen zu lassen, sondern wirklich aus dem Inneren sein Ziel und seinen Weg zu wählen und ihn zu gehen und dann auch zu sagen, ist mir egal, was die anderen denken. Und das hast du heute ja mit deiner Geschichte auch nochmal gezeigt, deshalb nicht immer auf die anderen gucken und nicht von diesem ganzen Hochglanz, Social Media und so weiter bestimmen lassen, sondern geht euren Weg und hört in euch rein und versucht, euch nicht zu blenden zu lassen von anderen, weil es geht auch nicht bei allen immer nur direkt nach oben, sondern geht euren Weg, nehmt die Tiefen auch in Kauf, um dann wieder weiter nach oben zu kommen. Deshalb lasst die anderen nicht bestimmen, was ihr machen wollt, sondern geht euren eigenen Weg.
Das hast du schon gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Alles frische
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.